8 Milliarden Menschen auf der Welt, wenn nicht noch mehr, die ganzen Menschen in diesem geheimen unterirdischen Höhlensystem und in der Hohlwelt und so, sind natürlich dann auch gar nicht mit eingezählt in den sogenannten offiziellen Zählungen.
Und da dann draußen. Die Astralseelen.
Und die Astralseelen.
Die Aurawesen.
Aber die nehmen ja keinen Platz mehr.
Und was ich sagen will, Kaiserinnen und Könige, Milliardäre und arme Schlucker, aber es gibt nur 3 Menschen für sich auf der Welt, für sich, die für sich beanspruchen können, zu sagen, mein Name ist Kai Otto.
Mein Name ist Bernd Begemann.
Und ich bin Ben Schado.
Und zusammen sind wir
eure
Flimmerfreunde.
Ihr fasst nicht, was für Mühen uns das gekostet hat. In einem Raum versammelt um 2 Mikros, ein Raum, 2 Mikros, 3 Individuen.
3 Kuchen, Ben hat seinen fast schon aufgegessen, muss man anmerken.
Yes, ihr Ficker.
Und das macht mich so glücklich, weil Ben hat im Augenblick das dramatischste Leben. Er zieht in ein Haus, er baut dort ein Studio, er löst sich von der sündhaften Großstadt.
Mm.
Ist das wahr, Ben, dass du weggezogen bist, weil die Leute zu unfreundlich waren in deiner Nachbarschaft?
Es ist alles so unfreundlich geworden und auf dem Land ist alles so freundlich. Da sind die Tiere freundlich. Ja. Und die paar Menschen, die es gibt, sind auch freundlich.
In deinem
und man kann die Menschen noch nicht mal von den Tieren unterscheiden.
Ich hoffe, das hören nicht die Leute, wo du hinziehst. Und aber das ist es nicht so, dass in der Ortschaft, wo du jetzt hinziehen wirst und deine Partnerin, dass dich sogar der Bürgermeister begrüßt hat. Der Bürgermeister hat dich gebeten, dorthin zu ziehen.
Der Bürgermeister hat mir sein Haus vermietet.
Ist das nicht irre?
Der Bürgermeister hat dir sein Haus vermietet und es gibt jetzt in dieser Ortschaft einen Ben-Shado-Tag ab 2027, habe ich gehört.
Eine Straße.
Bei dem der örtliche Spielmannzug, unterstützt und flankiert von der Freiwilligen Feuerwehr, eine große Parade zu Ehren von Ben Shado abhalten wird.
Das finde ich wundervoll. Und das ist, wie man so sagt, keine Stunde zu früh. Und ich hoffe, ich werde dabei sein. Und wir haben so viele Filme für euch.
Ja.
Und wir werden...
Möchte jemand Kaffee?
Oh ja.
Und wow, ja. Und Kai sorgt so gut für uns. Er hat also nicht nur Kaffee, er hat
für jeden 2 Hafermilch. Gläser. Oder ihr könnt natürlich auch Müllermilch auf den Kaffee gießen, so werde ich es nämlich tun.
Die Müllermilch ist ja so unfassbar, was ich hier sehe. Ja. 3 Behälter und 2 Sorten.
Es ist natürlich Nazi-Dreck, weil naja, der Unternehmer Müller...
Ist ein AfD-Unterstützer, aber man...
Aber sie waren so günstig im Lidl, in der Aktion. Was soll man denn tun? Ich bin doch ein wehrloser Konsument.
Ja, und es ist ja auch okay, wenn man Nazi-Dreck kauft, aber unter Protest.
unter Protest. Ich habe der Kassiererin gesagt, übrigens, ich habe links gewählt.
Ich stehe nicht zu diesem Produkt.
Ich würde jetzt
aber
hier
ich werde es konsumieren. Das ist so unfassbar. Ein Müllermilch.
Das ist die WM-Edition.
WM-Edition?
Und zwar hast du die mexikanische
Churros-Geschmack.
Und ich habe die kanadische.
Pickle Pie.
Neueste Regeländerung, die ich jetzt gehört habe zu Fußball-WM, abgesehen davon, dass es jetzt 1,5 Jahre dauert mit allen Vorrunden, ist, dass man, weil es so heiß ist in Mexiko und anscheinend auch in Kanada, jetzt sogenannte Viertel spielen wird. Also man wird 4x22 Minuten spielen.
Ja, Kanada wird gar nicht mal so das Problem, sondern aber Florida. Florida ist nicht nur heiß, es ist auch wahnsinnig schwül. Bei den südamerikanischen WMs, da gab es wenigstens, das war so eine trockene Hitze, aber Florida hat eine absolut niederdrückende
Ben Schade möchte auch Müllermilch,
Pecan Pie
geschmatzt in seinen
also
Kaffee.
Schwarzen Kaffee.
Möchtest du auch
und als Droge der Wahl schütten wir
möchtest
uns...
Du auch?
Ja, bitte. Das ist das Nahrungsexperiment, auf das ich gewartet habe. Schütten wir uns Müllermilch Pecan Pie Geschmack, was nur okay ist zu kaufen, wenn man es wie Kai für unter 70 Cent da steht.
69 Cent?
Ich wusste das. Das ist so der Kurs.
Ja.
Wow. Wir haben jetzt also Pecan Pie Müllermilch
Prost.
In unserem schwarzen Kaffee.
Oh boy. Da passiert einiges im Glas, muss man sagen.
Ich find's toll. Ich find's super von dir. Vielen Dank
für deinen Schokokuchen. Auf jeden Fall direkt auf Trinktemperatur. Kuchen gibt's da noch, ja.
Wir reden in unserem Hauptpodcast über den dritten Versuch von Bob Odenkirk, der neue Bruce Willis zu werden, in dem Film Normal, über den 93. oder so Versuch von Jason Statham, Leute zu verprügeln auf eine überzeugende Art, aber nein, der versucht nicht, er tut, namens Shelter. Dann ein paar Filme, die sich mit weiblicher Wut und weiblicher Spiritualität beschäftigen. Mother Mary, Teufel trägt Prada 2, American Sweatshirt. Wir müssen über das Michael-Phänomen reden. Den Michael Jackson Biografiefilm und den verlässlichen neuen Actionkracher von ich hätte erst Lionel Richie gesagt, weil wegen Michael Jackson, aber es ist Guy Ritchie, auch bekannt als Madonnas Ex-Mann. Es ist so ungerecht, dass Männer immer noch ihren Beziehungen definiert werden. Ich finde, man spürt ein bisschen was von dieser. Ich bin der Ehemann einer bossigen Frau. Das
man muss sagen, nach Swept Away ist es auf jeden Fall sein neuester Film, der wieder auf einer Insel spielt.
Yep.
Was kann man.
Und das war's ungefähr für unseren Hauptpodcast.
Für die Leute, die darauf warten, dass auch noch der neue Star Wars kommt. Wir werden auch noch über den neuen Star Wars sprechen auf diesem Kanal. Nicht jetzt sofort.
Nächste Woche. Wir sehen den Anfang nächster Woche und werden sofort drüber sprechen. Und
nächste Woche ist jetzt schon diese Woche, muss man sagen.
Stimmt. Und für also demnächst, in ein paar Tagen. Und unsere zu erwartenden vielen klugen Einschätzungen und Perspektiven auf den neuen Star Wars. Wir wissen ja bis jetzt, ohne ihn gesehen zu haben, das hier sollte eigentlich die vierte Staffel von Mandalorian werden. Es wird also ein Spielfilm, der Star Wars retten soll nach der, sage ich mal, zwiegespaltenen Aufnahme des letzten Star Wars Kinofilms. Mal gucken, ob wir A, eine sehr gute Zeit im Kino haben und ob B, man The Mandalorian und Grogu das Steuer in den Kinosälen für das Star Wars Franchise rumreißen können. Das alles später. Watch the Skies. Passt auf diesen Kanal auf. Da kommen viele Sachen nach.
Wir haben ja gerade im Vorwege des Podcasts über Sex mit Hunden gesprochen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Hunde gewillt sind, mit Menschen zu schlafen. Lutschst du gerade auf dem Stift rum?
Ja.
Nachdem du ihn ja dann in die Nase gesteckt hast?
Hab ich das getan? Ach du Scheiße. Pass auf. Verkauf mir den Stift.
Ich schenke ihn.
Verschenkst ihn. Ich hab nicht den Stift in die Nase gesteckt. Das liegt an dir, Kai. Wenn du sprichst, bin ich in diesem Traumler. Du wolltest gerade was sagen und stoppst trotzdem weiter
zwischen Sex mit Schäferhunden und einem in die Nase gesteckten Stift, den du dir in den Mund stecken musst.
Ja.
Jedenfalls, ich bin auf diesem Meeresstrand-Festival an der Ostsee gewesen und hab kuriose Dinge gemacht und hab Musikvideos gezeigt in einer Sauna, in einem sogenannten Sauna-Kinoformat, hab also für wenig bekleidete Menschen Musikvideos präsentiert, die sie in 15-Minuten-Blöcken in so einer Hipster-Sauna gesehen haben. Das war alles sehr nett, es war ein sehr dankbares Publikum und es hat sich etwas kurios angefühlt, alles anzuhaben, während das Publikum wenig bis nichts mehr angehabt hat. Und das sind Menschen.
Projektion.
Es sind Menschen aus Lebensverhältnissen, die mir ein bisschen fremd sind. Vielen Dank für das Wasser.
Waren da auch Swinger?
Nein. Es ist eine Sauna, die von Surfern gemacht wird. Der Typ, der diese Sauna macht, ist so ein total gechillter Surfer. Hey, super, richtig geil. Der die ganze Zeit in diesen Superlativen spricht, aber du weißt, er spricht darin, er ist freundlich, aber es bedeutet alles gar nichts, weil es einfach seine natürliche Fluffigkeit, seine natürliche Surfer-Dude-Geschilltheit ist, mit der er da irgendwie auftritt. Jedenfalls gab es
Gnadenlose Positivität.
Gnadenlose Positivität, die einen manchmal echt schon erschöpfen kann. Aber sehr, sehr nett, muss man wirklich sagen. Aber es gab eine Parallelveranstaltung, die gar nicht mit diesem Meeresfilmfestival zu tun hatte, nämlich im kommunalen Kino der Stadt. Ist Jan Soldat mit seinen Filmen gewesen. Sagt euch Jan Soldat, der Filmemacher, was?
Ja, aber bitte brief uns nochmal.
Jan Soldat ist also ein Filmemacher, der sich seit 15 Jahren mit Fetischen beschäftigt und exklusiv Filme über Fetische gemacht hat. Und diese Filme stellt er auch nirgendwo online, sondern er präsentiert sie nur in Kinos. Er stellt sie deshalb nicht online, weil er sicherstellen will, dass sie keinerlei Verbreitung im Internet finden, um Nachahmer zu finden, und er auch die Leute, die sich in diesen Filmen öffnen, schützen möchte. Und das ist mir dabei eingefallen, weil Jan Soldat hat auch einen Film gemacht, der von zwei Menschen handelt, die in Beziehungen mit Hunden leben, also Liebesbeziehungen. Und er guckt halt auch etwas genauer hin, wenn die zärtlich werden mit diesen Hunden. Unter einem dokumentarischen Aspekt. Er hat auch einen Film gemacht etwa über diese Schlachtfantasie, also über diese Leute, die sich wünschen, konsensuell geschlachtet zu werden. Kannibale von Rothenburg ist das Stichwort. Da gibt es ja relativ viele, die eine Fantasie haben anscheinend zu schlachten, und dann diejenigen, die das Schwein sein wollen in dieser Fantasie, was eine einmalige Sache ist, als auf, ja, von deren
man
Seite.
Kann man kurz genießen.
Ja, man weiß halt auch nicht, ob man es dann so wirklich genießt. Und dann gibt es anscheinend auch noch als dritte Stufe die Schlachter, die die Fantasie haben, dass das Schwein keinen Konsens beisteuert zu dieser Geschichte. Und der überwiegende Teil dieser Leute ist anscheinend in Foren und vereinbart treffen und sagt, treffen wieder ab. Das heißt, es wird relativ wenig ausgelebt, diese Fantasie, aber es gibt diese Fantasie. Das sind also Fetische, über die er Filme macht, und darüber, da gab es ein Doppelprogramm im kommunalen Kino der Pumpe, was nach wirklich sehr hartem Tobak steht. Also man hat dann irgendwie auch sowas wie 12 Filme oder sowas in 2 Blöcken von ihm präsentiert bekommen, mit ihm zusammen. Jan Soldat ist der Filmemacher. Interessant auf jeden Fall.
Müsst ihr dorthin. Das finde ich als Konzept so interessant, dass du zu dem Film gehen musst. Weil wir sind in dieser Welt, wo alles zu uns kommt. Wir sind in einer Welt, wo wir praktisch immer ankommen. Und diese Art von Jan Soldat, seine Filme zu präsentieren, ist auf eine erfrischende Weise altmodisch, weil du musst zum Film.
Das ist natürlich etwas, was viele Filmschaffende sich aus ganz anderen Gründen wünschen, dass du zum Film kommen musst, mit den sehr verkürzten Kinofenstern. Tom Cruise ist jemand, der erbittert dafür kämpft, dass er irgendwie mindestens 3 Monate, besser 6 Monate für seine Filme exklusiv im Kino bekommt. Francis Ford Coppola hat es immer noch nicht erlaubt, seinen Film auf in irgendeiner anderen Art und Weise zu veröffentlichen als in Kinovorstellungen. Nicht, dass jemand den Film ernsthaft vermissen würde im Heimvideomarkt oder im Streamingmarkt.
Ja,
aber
also das ist seltsam, weil Megalopolis lief ja auf Netflix. Und auf Prime lief.
Jetzt nicht mehr.
Ja. Nee, aber immerhin. Er lief auf Netflix. Der letzte Apocalypse Now Schnitt von 5 oder so Versionen lief ziemlich lange auf Prime.
Aber der ist ja auch, also Apocalypse Now ist, glaube ich, Francis Ford Coppola ist ja auch ein guter Geschäftsmann gewesen in der Vergangenheit und hat einfach sehr gerne noch Sachen in irgendwelche anderen Schnittfassungen wieder reingetan und Sachen nochmal verwertet. Nicht immer zum Gedeihen. Also es gibt ja eine extra Fernsehfassung etwa von Der Pate. Der Pate, die Serie, eine umgeschnittene Pate 1-3 Geschichte. Aber ja. Der letzte Apocalypse Now Cut, würde ich sagen, komplettes Meisterwerk.
So. Ja, tatsächlich. Kein Gramm Fett mehr. Und alles, was irgendwie geholpert hat bei der ersten Fassung.
So. Es gibt auch, genau.
Alter, ich bin ja so alt, dass ich Apocalypse Now wirklich gesehen habe, als es rauskam.
Ja.
Und hinterher wurde ich zusammengeschlagen, weil da waren so ein paar Spackos im Kino, die, als dann der ruhige Teil kam, sage ich mal, der Marlon Brando-Teil,
ja,
das fand die super langweilig und haben so komische Geräusche gemacht. Ich habe mich einmal umgewandt. Ich meine, ich bin was, 15, 16 oder so.
Ja.
Und habe mich umgedreht und gesagt, sei doch mal ruhig. Weil ich ganz das Bildungsbürgerbürschchen bin und ich will, dass die Kunst genossen wird. Und die so, und die haben mir echt aufgelauert hinterher und haben mir ein paar verpasst. Habe ich das verdient vielleicht?
Aber du hast man muss sagen, glücklicherweise hast du deine Lektion nicht gelernt und plädierst noch immer.
Nein, doch, sie haben mir echt was beigebracht. Jetzt finde ich den Teil auch langweilig vom Marlon Brando, wo sich hier murmelt.
Dein eigenes kleines Vietnam erlebt.
Ja, allerdings.
Oh Gott.
Filmbühne Brüderstraße. Himmel, Herr, ich habe es für dich getan, Filmkunst.
ich denke da direkt an dieses Donald Trump-Interview aus den Nullerjahren, wo er erzählt, dass die Sexualkrankheiten der 90er sein privates Vietnam gewesen sind. Man muss sagen, Donald Trump hat sich 5-mal dem Draft verweigert, zuletzt mit den legendären Bone Spurs. Und keiner aus seiner Familie hat je gedient. Das muss man vielleicht einfach mal kritisch anmerken, wenn man als oberster Befehlshaber junge Menschen in den Tod schickt.
Während wir sprechen, sitzt Donald Trump er steckt bis zu den Schultern in Xi Jinpings Arsch und verkauft vielleicht Taiwan für ein paar Gefallen, um die
mindestens die neuesten Nvidia-Chips.
Ja, die ihn wahrscheinlich ein bisschen aus seiner Klemme in der Straße von Hormuz rausbringen können. Wenn ihr das hört, ist die Katze vielleicht aus dem Sack. Ich kann nur sagen, dieser Typ, ey. Okay, aber das ist alles, was ich dazu jetzt sage.
Ja, sorry für den Drift. Ich habe nur, das ist die bescheuertste Analogie, die ich bisher zu. Ich meine, es gibt ja diese Phrase, soll das hier dein Vietnam werden, aber.
Ja, wir haben also ungefähr angedeutet, was ihr euch im normalen Podcast erwartet, also im regulären Podcast. Für unsere Patreons reden wir über Videospielverfilmungen, Super Mario Galaxy, Mortal Kombat 2. Wir reden über den Horror-Action-Film They Will Kill You, über den Action-Action-Film The Furious, vielleicht noch The Punisher One Last Kill, das Punisher-Special auf Disney Plus.
Und ich rede mit Ben Shadow über, kann ich sagen, unsere gemeinsame Lieblingsserie? Fandest du The Great Great?
Mini-Great.
Mini-Great.
Also schreitet ihr euch mal schön drüber, weil ich habe den nicht so gesehen. Ich würde gern kontern mit Howard's End, meine Lieblings englische Serie, weil da damit ich auch irgendwas beitragen kann.
Als hättest du nicht schon genug Wortbeiträge im
Patreon. Ja, aber das ist komplett überflüssig und deshalb kommt es im Patreon-Podcast. Und außerdem im Patreon-Podcast noch ein paar kleine, feine Filmkunstfilme, History of Sound, Der Magier im Kreml und Good Boy. Und dann, würde ich persönlich gerne warnen von dem Film, den ich den Hitlerjunge Quecks unserer Zeit nennen möchte, einen wirklich furchtbaren antisemitischen Propagandastreifen namens Palästina 36. Das soll nicht zu lange dauern und das wird auch verbannt für unsere Patreons.
Auch einfach, weil es eine Frage ist. Also ich habe Palästina 36 nicht gesehen und es gibt sehr viele sehr hölzerne Pro-Palästina-Filme in dieser Zeit. Weil es eine Frage ist, bei der wir uns in diesem Podcast schon mal sehr in die Haare bekommen haben.
Ja, und
und ich habe nicht mehr so viel
Wir wollen es leicht und funky halten hier bei euren Flimmer-Freunden. Und wir wollen, soweit es geht, den Schmerz der Welt raushalten. Aber manchmal
müssen wir über Sex mit Schäferhunden reden.
Ja, ich glaube nicht, Kai, dass wir so sehr auseinander liegen. Wir sind.
Möchte noch jemand Kaffee und dann mal eine Müllermilch-Churros drauf
Später. Ich freue mich, okay. Aber noch nicht.
Ich werd wahrscheinlich zum Hippel-Kasper.
Hippel-Kasper ist super. Apropos Hippel-Kasper.
Ja. Yeah.
Ich würde gerne anfangen mit Bob Odenkirks
Norman.
Norman. Normal wie es auf Deutsch heißt, aber es wird genauso buchstabiert.
Es ist nicht das Prequel zu Total Normal, dem
leider
Tom Gerhardt Film.
Tom Gerhardt hat einen guten Lauf, würde ich sagen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Geschwisterfilm, möchte ich sagen, zu Bob Odenkirks beiden Nobody-Filmen.
Ja. Und es und ich habe das gar nicht so aus heiterem Himmel gesagt, von wegen, er bemüht sich drum, der neue Bruce Willis zu werden. Er ist ein ähnlicher Typus wie Bruce Willis in der inzwischen im Nobody-Franchise. Ich weiß nicht, ob da noch ein dritter Film kommt.
Und das weiß ich auch nicht. Der zweite war schon sehr erschöpfend.
Er ist so ein Typ, der nicht besonders, der alltäglich aussieht, aber er hat diese unglaublichen Fähigkeiten.
Mhm.
Er ist ein Killer, aber das weiß keiner. Und dann wird er ein klein wenig zu weit weggeschubst und dann muss er zurückschubsen.
Aber das ist ja die Prämisse von ungefähr 10 Millionen Actionfilmen, etwa in unserem Lieblingsgenre, Auftragsmörderin möchte einfach nur ein geregeltes Familienleben führen und dann
ist der Plot gut. Von gefühlt 10.000 Western,
yeah.
Von genau, Filmen von wie His History of Violence von Cronenberg, yeah. Tausenden von Filmen, aber Normal,
yeah.
Macht es ein bisschen intensiver, weil es ein Film für 2026. Er ist ein bisschen irrsinniger. Der Plot ist, dass der dieser Polizist war, der ein bisschen Mist gebaut hat, der in so eine kleine Stadt weggelobt wurde.
Dem vor allen Dingen auch die Liebe seines Lebens abhanden gekommen ist. Das ist so ein bisschen die Tragödie, der er tagtäglich immer noch auf den Anrufbeantworter spricht.
Also der rote erzählerische Faden dieses Film ist, dass Bob Odenkirk seiner Frau, die nie das Telefon abnimmt, verstörende, sentimentale, melancholische Nachrichten auf den Anrufbeantworter spricht, die uns gleichzeitig tief an seinem Seelenleben teilhaben.
Mhm. Und die wahrscheinlich in allen realistischen Szenarios dazu geführt haben, dass er mindestens 5 Kilometer Abstand halten muss von seiner Ex-Frau und die Kinder nie wieder sehen darf. Aber hier ist es.
Oder dass sie denkt, hey, der Typ hat ja wirklich Herz.
Hier ist es mit viel, viel Herzblut und Sentiment auf jeden Fall vorgetragen von einem hervorragenden Charakterdarsteller,
Bob Odenkirk. Ja, Bob Odenkirk ist so super.
Und
die Action ist überzeugend, aber,
und
das Szenario ist ein bisschen irrsinnig, was man daran sieht, dass nicht, was man erwarten könnte, so jemand wie ein südamerikanisches Drogenkartell, so eine amerikanische Kleinstadt übernimmt, sondern die japanische
Yakuza.
Ja. Was, ich weiß nicht, ist das jemals passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein ziemlich unrealistischer
Prämisse. Ich habe das Gefühl, dass die japanische Mafia von allen Mafia-Verbänden die lokalsten sind, also im Sinne von
die bleiben
auf der Insel. Nicht umsonst hat Japan sich ja Jahrtausende gegen die Außenwelt abgeschottet. Ich glaube, die wollen gerne unter sich bleiben. Aber was weiß denn ich über das internationale Mafia-Geschäft so. Aber in dem Fall ist Bob Odenkirk also zum Aushilfs-Sheriff in dieser Kleinstadt als Zwischenjob verpflichtet worden und es stellt sich raus, diese ganze Kleinstadt, und das ist auch irgendwie die Melancholie des modernen Amerika, ist eigentlich eine gestorbene Kleinstadt, die sich aus eigenen Mitteln gar nicht mehr finanzieren kann, weil diese ganzen lokalen Geschäfte nicht mehr tragen und weil die Banken Leute enteignet haben. Also die Mittelschicht in Amerika und die Kleinstädte sind eigentlich am Ende. Das Einzige, was diese kleine Stadt noch am Leben und auf Spur hält, ist ein gigantisches, dort illegal geparktes Mafia-Vermögen der Yakuza.
Was kein Spoiler ist, weil das kommt im Trailer ziemlich sicher rüber. Und hier in diesem Film wird es ungefähr nach 10 Minuten oder so enthüllt. Dann ist es nicht nur die Bank, nicht nur die Yakuza, mit der ganzen Stadt stimmt was nicht. Und wenn jemand die Komödie Hot Fuzz gesehen hat, dann weiß er oder sie genau, was ich meine.
Der Regisseur übrigens, Ben Wheatley, auch ein Engländer, zum Beispiel The Field in England gemacht, also ein sehr up-and-coming Independent-Regisseur vor einer Weile gewesen. Und seitdem nie das Hitpotenzial so richtig gehabt, aber immer stabil abgeliefert
im Genre. Interessante Filme gemacht hat, die Leuten vielleicht nicht so gefallen hatten, die aber immer interessant waren. Zum Beispiel die J.G. Ballard-Verfilmung High Rise über einen Wolkenkratzer, wo alles Herr der Fliegen-mäßig vor die Hunde geht. Interessanter Film mit einem völlig durchgeknallten, dekadenten 70er-Jahre-Vibe. Mir gefällt sowas natürlich, aber ich verstehe, dass das keine Hits werden.
Ja. Und oder ein Netflix-Remake von Rebecca, dem ja. Hitchcock-Film. Auch auf jeden Fall eine interessante Sache, aber...
Ja, auch nicht so, Leute, also niemand hasst Ben Wheatley-Filme, aber er lässt Leute oft verwirrt zurück. Und deshalb fand ich es interessant, dass er hier der Regisseur ist. Also bin ich in der Lage, einen strukturierten Genrefilm ohne meine üblichen LSD-Flashs zu drehen?
Man muss sagen, die Vorlage stammt von Derek Coles, der glaube ich auch die Nobody-Filme mit zu verantworten hat. Und der beim John Wick Franchise als Creator daherkommt, also der dieses John Wick Universum erfunden hat. Das ist ja auch das Universum, in dem Bob Odenkirk sich jetzt bewegt. Also die Geschichte ist wirklich relativ Banane. Die ganze Sache kommt irgendwie ein bisschen ins Rollen als ein lokales Bankräuberpärchen, das durch die USA reist im Wohnmobil. Ein nicht lokales Bankräuberpärchen versucht, diese Bank auszunehmen. Es ist ein bisschen wie in dem, sag mal, wer ist der Regisseur von Dirty Harry noch gleich?
Don Siegel.
Don Siegel. Wie in dem Don Siegel-Film.
Charlie Warwick,
genau. Oder der heißt sowas wie Charlies großer Bluff auf Englisch, auf Deutsch oder sowas, genau. In dem ich komme überhaupt auch nicht auf Namen.
Ich glaube, es ist egal. Genau. Also, alles, was wir wissen müssen, Actionheld, Bank.
Walter Matthau, auf den hätte ich kommen
stimmt, wollen. Stimmt, also er ist so ein überzeugender, älterer Actionheld wie Walter Matthau und Charlie Warwick. Das finde ich eine sehr gute
Und Walter Matthau und Charlie Warwick raubt halt mit seiner Frau Nadine eine Bank aus, die der Mafia gehört und hat die Mafia auf den Fersen. Und seine Frau kommt dabei sehr tragisch auch früh zu Tode. Und er betreut, genau. Aber anyway, daran habe ich gedacht, auf eine Art und Weise. Weil auch amerikanische Kleinstadt und die Mafia hat sich eine Bank als Depot ausgesucht.
Ähnliche Prämisse. Ich würde sagen, das Problem von Normal ist, dass es dann gegen Ende hin etwas zu satirisch wird, um mal ein komplett überzeugender Actionfilm zu sein.
Aber sind die Nobody-Filme ja auch nicht, dass das nicht auch als Problem bezeichnet werden könnte?
Hier finde ich, ist es so gegen Ende so überdreht, dass ich die Action nicht mehr so physisch gespürt habe. Es wird praktisch nur spöttisch auf die bürgerliche Doppelmoral hingewiesen, auf die irrwitzige Habgier von Kleinstädtern.
Ich finde, das ist gar nicht so spöttisch, weil ich finde, der Film zeigt dann am Ende, also ohne zu viel zu spoilern, zeigt er auch, dass es sich um Menschen handelt, die in Not geraten sind und die nicht aus eigenen Stücken in Not geraten sind, weil sie so gierig gewesen sind, sondern weil einfach diese soziale Schere so weit auseinandergelaufen ist, dass für die Leute, die in der Mittelschicht gelebt haben und in den kleinen Städten Amerikas gelebt haben, einfach nichts mehr übrig geblieben ist. So, das ist ja, der Film hat ja durchaus ein soziales Herz für dieses Personal, was da in dieser Kleinstadt lebt.
Okay, vielleicht ist da eine Lektion versteckt. Ihr tötet die Mittelschicht, eure Kleinstädte werden in Trümmern liegen. Ja. Das ist, was wir hier vorgeführt bekommen. Außerdem bekommt man noch Lena Headey, Klasse-Darstellerin in einer sehr wichtigen, ziemlich gut ausgefüllten Nebenrolle. Eine Empfehlung für Action-Fans. Also, ich bleib bei meiner Kritik, dass sich der Film gegen Ende hin ein bisschen kleiner anfühlt, statt immer größer zu werden.
Aber wir reden halt auch über einen Film, der 90 Minuten dauert. Und ich finde, 90 Minuten ist so eine Spielzeit, bei der ich Filmen sehr viel verzeihe. weil sie mich auch mit den nervigen Sachen nicht lange nerven. Und das stimmt, dieser Film wird dann, driftet dann ins Absurde ab in der Action und ist völlig drüber, ähnlich wie die John Wick-Filme oder ein bisschen auch. Hat jemand diesen nicht besonders guten Ballerina-Spin-Off-Film zu John Wick gesehen? Nein. Leider wirklich zu lang und ein bisschen vergeigt, obwohl Anna de Mar.
Diese John Wick-Welt, ich kann mich da nicht drauf einlassen. Das ist so bescheuert, als ob es sowas wie 10.000 Weltklasse-Auftragskiller gibt, die ihre eigene Stadt haben oder sowas.
Es ist kein realistischer Film, aber das ist der Super Mario-Film ja auch nicht.
Ja, aber der ist anders.
Es ist eine Comicbuchprämisse, aber du mal, also was, es würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was turnt dich denn mehr an der John? Ist die John Wick-Welt zu nah an unserer Welt versus zum Beispiel dem Marvel oder dem DC-Universum?
Alles, was wir wissen über Auftragskiller, ist, dass die nicht so sind.
Okay.
Egal, aber, pass auf. Aber ja. Jason Statham hat eine Menge Leute gekillt.
Yeah.
Und in seinem neuen Film Shelter killt er auch wieder eine Menge Leute. Und zwar, um ein Mädchen zu beschützen. Und das ist doch immer ein guter Grund, um, sagen wir mal, 60 Leute echt sadistisch zu töten.
Ich erinnere, dass wir davor drüber gesprochen haben, dass die letzten beiden Jason Statham-Filme, über die wir im Podcast gesprochen haben, Filme gewesen sind, bei denen er erst ein Imker, der einfach nur seine Ruhe haben wollte, gewesen ist. Dann ist er ein Bauarbeiter, der ehemaliger, also der Veteran ist
und einfach
nett angestellt ist und einfach irgendwie froh ist, dass er jetzt nachdem man eine Tötungsmaschine ist, diesen geregelten Job hat und seine Ruhe hat und dass die ihm auch noch Mittagessen nimmt man. Und jetzt ist er also ein Special-Op-Typ, der irgendwie von seinen Bossen gefickt worden ist und aber jetzt auch einfach in Ruhe gelassen werden will auf dieser kleinen Insel und niemanden mehr behelligen möchte und von niemandem mehr auch mehr behelligt werden möchte.
Diese erste halbe Stunde von Shelter ist so superb fotografiert. Es ist ein ziemlich guter Film, die erste halbe Stunde. Also ein Filmfilm, ein Kunstfilm. Im Grunde ist das ein Arthouse-Film. Kaum Dialog.
Yeah.
Du hast also nur Jason Stathams Einsiedlerleben auf dieser Insel. Du spürst die Natur, du spürst den Wind pfeifen. Er wird ab und zu, stellen ihm Leute Lebensmittel vor die Tür. Ein junges Mädchen ist neugierig auf ihn und möchte ihm irgendwie Hallo sagen. Er verweigert sich. Widerwillig kommen sie sich näher und dann wird sie in seine Konflikte reingezogen.
Es gibt einen Sturm und sie verliert ihre Familie bei diesem aufkommenden Sturm.
Also, ich würde sagen, diese ersten 20 Minuten, erste halbe Stunde, bis dann dass die unfeigerliche Schlachtplatte angebrochen wird,
aber
ist wundervolles Arthouse-Kino.
Das finde ich ein bisschen. Ich habe schon. Und das nenne ich klein. Ich habe das schon das Gefühl, dass diese Ausstattung in diesem Setting mit der Bialetti und so, dass das, also diesem Kaffeezubereiter, dass das alles ein bisschen hölzern, ein bisschen on the nose Klischee ist, also nicht subtil in dem, was es durchtelefonieren will. Aber es ist auf jeden Fall stimmungsvolles Kino. Dieses Insel-Setting gefällt mir direkt. So.
Aber dabei kann es natürlich nicht bleiben.
Wir lernen.
Er muss sich dieses Mädchens annehmen. Sie müssen fliehen. Sie müssen ein Geheimnis. Oh, wer hat das veranlasst? Wir sind uns einig, dass der typische Genrefilm, der für den Geschmack von Männern maßgeschneidert ist, immer diese Handlung hat, er will nicht töten, aber dann muss er. Und das ist nämlich, er ist eigentlich der netteste, freundlichste Typ der Welt.
Bei Jason,
aber dann muss er einfach 70 Leute mit der bloßen Hand töten.
Und irgendwann ist er wahrscheinlich auch mal ein sensibles Kind geworden, aber dann haben irgendwelche Söldner ihn früh verhaftet, aus dem Heim geholt und haben ihn zu dieser Tötungsmaschine gemacht. Aber ganz tief innen drin ist er immer ein Kind geblieben, um es mit Peter Maffay lose anvisiert zu zitieren.
Ich wusste nicht, dass du die Klassiker kennst. Bravo.
Direkt den Ohrwurm von, das heißt nicht Baloo, sondern wie heißt das Peter Maffay-Stück? Ich weiß es nicht.
Baloo?
Tabaloo. Tagaluga?
Tabaluga, das leuchtende Tagaluga? Schwein.
Tabaluga, das leuchtende Schwein?
Ja, das leuchtende Schwein. Das leuchtende Schwein. Jetzt hast du das so viel besser gemacht. Entschuldigung.
Ein Schweinchen namens Tabaluga.
Ich brauche einen Schnaps. Ich brauche Riechsalz. Das leuchtet mein Schwein. Okay, das war's schon. Das hat den Tag schon wieder wertvoll gemacht für mich. Das reicht. Mehr brauche ich nicht. Ich bin einfach einmal. Yeah. Du sagst das leuchtende Schwein und ich bin glücklich. Das stimmt nicht mehr. Wieso brauche ich so wenig zu erleben? Ich weiß es nicht, aber ich bin glücklich, dass ich so einfach gestrickt bin. Jason Statham's Shelter war nicht so ein Erfolg wie seine letzten Filme.
Nee, ist ein bisschen untergegangen.
Ziemlich genau so war wie seine letzten Filme.
Ja. Yeah.
Und ist an einer Menge Sachen lief. Ich glaube, in den US-Kinos liefen gleichzeitig andere Actionkracher als Shelter anlief.
Ja. Yeah.
Oder gleichzeitig Filme, die dieselbe Zielgruppe interessiert hat. Jedenfalls diese Analyse habe ich irgendwo gehört. Mir ist das egal. Es ist wieder ein Jason Statham-Film.
Ja, es ist
ein bisschen.
Der Unterschied ist, glaube ich, der zum Beispiel zu den letzten beiden Filmen, dass er nicht zu einem Rachefeldzug aufbricht, sondern er ist auf der Flucht eigentlich. Das ist zum Beispiel in der Konsequenz ist es dasselbe. Ob er die Leute aufsucht oder die Leute ihn aufsuchen, am Ende sind alle anderen, die nicht Jason Statham sind, tot. Aber es ist ein bisschen anderer Plot. Das ist ein bisschen, obwohl Regierungsverschwörung ist eigentlich auch reichlich drin wieder mit. Hm. Also die da oben und die Verschwörungen, die gegen uns machen, ist auch viel von drin.
Tja, keine Ahnung. Bei The Beekeepers waren das einfach diese Scammer, die niemand mag Scammer und es ist toll, wenn die aufs Maul fliegen. Das hat einfach alle glücklich gemacht im Kino. Und hier sind es eigentlich seine, wenn du darüber nachdenkst, Leute, die ihn verfolgen, die er tötet, das sind seine ehemaligen Kollegen, das sind Soldaten, die betrogen werden und denen er als Feind dargestellt wird,
ja.
Also, was er nicht ist. Also das Töten fühlt sich nicht so gut an, wie wenn er Scammer tötet.
Stimmt, es gibt einen sehr guten Bill Nighy, der wahrscheinlich zwei Drehtage gehabt hat dafür, den alternden Geheimdienstchef, der seine eigene Verschwörung eingedeckt hat, verbuddelt hat, zu spielen. Das stimmt, und ich meine, die Prämisse ist wirklich wieder, beim einen wird die alte Dame umgebracht, beim anderen wird die junge Frau entführt und jetzt ist es ein kleines Mädchen, Jason Statham opfert sich immer für irgendwen anders auf, er ist immer selbstlos.
Ah, und, toller Typ. Und es ist ein solider Jason Statham Actionreißer.
Man muss sagen, Jason Statham sieht auch immer noch gut aus in der Action.
Er sieht kompetent
aus. Wir haben über den Klimawandel Action Nichtkracher letztes Mal gesprochen, Teil 2 von Say What?
Klimawandel?
Naja, wo sie in diesen Krater in Frankreich wollen.
Oh, Greenland.
Greenland. Ja, Klimawandel schon, oder?
Ja.
Also Klimakatastrophe.
Da muss man einfach feststellen, also ich als jemand, der vielleicht auch nicht mehr seine Idealfigur hat, aber Gerald Butler hat sie überhaupt nicht mehr.
Und man hatte einfach, das ist handwerklich eigentlich so unbeholfen um seine Nicht-Action-Fähigkeit rumgeschnitten. Und bei Jason Statham, muss man sagen, das ist immer noch ein stabiler Action-Darsteller und
er agiert überzeugend.
Und wir freuen uns immer in diesem Podcast hier, Bernd und ich allem voran, Wochen vorher, wenn der neue Jason Statham-Film für die Presse angekündigt wird.
Wir wissen immer, dass all die schöngeistigen Kritiker wieder mit den Augen rollen und wir so, hast du gesehen, wie er den fertig gemacht hat? Geil. Und wir haben uns auch sehr gefreut über die vielen, vielen ansprechenden 80er-Jahre-Explosionen in dem neuen Guy Ritchie-Knaller In the Grey. Und das war auch fast so ein 80er-Jahre-Setup. Da ist diese Insel mit Bösewichten. Und
ganz kurz übrigens noch der neue Jason Statham-Film. Er ist ein ehemaliger Special-Op-Typ, der jetzt kleiner Cop ist und dann für den Mord an einem Milliardär aus falschen Gründen verantwortlich gemacht wird und sich dann auf die Suche begibt, um die wahren Verschwörer und Attentäter herauszufinden.
Das ist der nächste Jason Statham-Film. Ich glaube, ich kann ihn nicht auseinanderhalten, aber wir werden wieder da sitzen und denken, ja, hey, echt, dieser ältere Typ macht uns älteren Typen Hoffnung.
In the Grey, Verzeihung, der neue Guy Ritchie-Film.
Viele glückliche 80er-Jahre-Explosionen, ein paar dufte Kumpels mischen eine exotische Insel auf.
Ja, das ist so, das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Prämisse. Also bei In the Grey geht es um eine Anwältin / Söldner Auftragsgeberin.
Eine echt originelle Prämisse, nämlich es gibt Schuldeneintreiber für Leute, die keine Schulden bezahlen wollen, weil sie zu mächtig sind.
Ja.
Was ist mit halb illegalen Bankgeschäften,
so eine Art,
die man nicht offiziell anmelden kann, wenn es um Milliarden geht und irgendjemand halb illegal investiert oder hat abgesahnt und will jetzt seine Prozente nicht zahlen und es geht um Milliarden. Was macht man da? Man ruft diese super...
Es ist so ein bisschen russisch Inkasso für Milliardäre.
Genau. Und das ist eine super Prämisse, die ich so noch nie ausgespielt gesehen habe in einem Actionfilm.
Weil sie auch einigermaßen hanebüchen ist, muss man sagen. Aber
Hauptsache originell.
Aber originell.
Und dann hast du diese wirklich attraktive 30-jährige Supermodel-Frau, die aber auch immer die allerklügste im Raum ist. Elia Gonzalez. Aisa Gonzalez. Die echt immer auch so gut angezogen ist und Jake Gyllenhaal und Henry Cavill sind so ihre Patt und Patterchen, ihre Romulus und Remus, die fressen und aus der Hand.
Um 80er Jahre Vibe zu bleiben, gibt's nur oft ordentlich homoerotische Sprüche, die die beiden austauschen über sexuelle Handlungen, die sie am jeweils anderen gegebenenfalls ausführen oder ausgeführt haben in der Vergangenheit.
Daran sehe ich, dass Guy Ritchie ein Auteur mit einem Thema ist, was also für Quentin Tarantino seine Männlichkeit in Anführungsstrichen und seine Füße sind.
Ja.
Das ist für Guy Ritchie homosexuelle Andeutungen und starke, bossige Frauen, die er auf eine Art fetischisiert. Und hier hast du zwei starke, bossige Frauen. Einmal diesen Aylaya Gonzalez-Charakter und dann
Rosamund Pike,
die ein bisschen eine Hierarchiestufe höher zu sein scheint und die...
Naja, die für einen der Auftraggeber von Aisa Gonzalez arbeitet, ne? Also Aisa Gonzalez arbeitet ja für große Banken, für, in dem Fall, das ist irgendwie offensichtlich so ein Hedgefonds-Ding, irgendwas.
Ach, das ist egal.
Genau.
Kai, du machst dir da zu viele Gedanken. Jedenfalls, wie heißt sie jetzt? Aisa Gonzalez. Yeah. Muss ich unbedingt mit so einem super Arschloch treffen. Es wird also nie richtig geklärt, warum die nicht einfach FaceTimen können. Sie muss sich unbedingt mit so einem super Arschloch auf so einer Insel treffen.
Also, genau. Auch das ist, der Film beginnt also mit wirklich der hanebüchsten Prämisse ever. Es gibt also schon jemanden, der für diesen Hedgefonds das Geld zurückholen will. Der fliegt auf diese Insel, was irgendwie eine Insel im Mittelmeer ist. So viel wird erzählt, die aber komplett von Korruption durch diesen Gangster, der dieses Geld herausgeholt hat.
Ich sag mal Zypern.
Ja, Malta.
Es klingt ein bisschen wie Malta.
Es sieht allerdings eher aus wie Zypern tatsächlich vom Inselbild her. Malta ist ja an vielen Stellen urban schon sehr modern. Aber ja. Und die Eröffnungsszene des Films ist sozusagen ein Typ, der auch vermeintlich das Gleiche macht, hat den unterschriebenen Vertrag. Als würde irgendeine Art von dreiseitigem Papier irgendwas ändern. Das ist schon mal eine ziemlich gute Prämisse. Und will den jetzt außer Landes bringen und wird dann aber von dem vermeintlichen Chauffeur erschossen. Und der Vertrag wird wieder mitgenommen. Und damit muss er nicht bezahlen. Das ist natürlich komplett hanebüchen.
Das kann man glauben oder nicht.
Es gibt auch in diesen... Der Film macht das als so eine Art... Tandem-Spiel auf, im Sinne von, es gibt diese konkreten militärischen Aktionen, das Geld zurückzuholen und einen Plan auf dieser Insel, aber es gibt auch gleichzeitig so einen juristischen Hebel, den man ansetzt mit irgendwelchen Pfändungen und so, als gäbe es irgendeine Art von internationalem Gerichtshof, der diese Dinge wirklich global und überall in allen Orten der Welt fänden und irgendwie festsetzen könnte. So eigentlich auch nicht wirklich vorhanden. Also viel hanebüchene Prämisse, aber wenn man die Prämisse schluckt, auch viel Spaß, würde ich sagen.
Extrem. Und wir beide haben, glaube ich, diese gut gelaunte Buddy Psychologie genossen, Radford Newman Stil, also dass beide Hauptdarsteller frotzeln sich immer, fordern sich immer gegenseitig raus, machen immer schwulen Witze, die aber immer eigentlich einen guten Charakter haben im Sinne von, hey, du bist, das macht dich total wuschig, wenn du mich siehst, dass ich das hier tue, oder?
Genau.
Also das ist hat einen guten Charakter auf eine Art und ist aus der Zeit gefallen. Ich mochte ja sehr Guy Ritchies Solo für Ankel Film, der so ein, für mich das irgendwie sein Action-Meisterwerk, was so ein Throwback für 60er
The
Jahre
Man from Uncle, ja.
Agentenkomödien war, aber auch sehr viel Buddy-Cop-Komödie, sehr viel, hey, wir arbeiten so eng zusammen, wir sind doch nicht schwul, oder? Nein, sind wir nicht. Oder doch, oder sind wir schwul? Hey, du machst mich an, wenn du so schwul bist. Aber ich bin nicht schwul. Ich mache nur schwulen Witze, weil ich so nicht schwul bin. Außerdem hat man ja gesehen, dass ich Sex hatte mit einer Frau, die eine Frau war mit Brüsten und mit der lag ich im Bett. Deshalb bin ich nicht schwul. Deshalb kann ich so schwulen Witze machen mit dir. Also es ist ein bisschen, ja, ich find's okay.
Er ist auf jeden Fall so ein stetiger Filmproduzent und es ist so, er bedient auch, viele seiner Sachen sind bei so, das ist jetzt irgendwie Black Bear, bei so Mittelproduktionen, also nicht den Major Studios, weil sie, die so ein, auch so ein mittleres Budget haben, aber er kriegt auch immer noch veritable Stars mit an Bord, die Lust haben, mit ihm zu dringen, das offensichtlich. Er hat zwischendurch auch diesen wirklich, wie ich finde, etwas misslungenen Aladdin-Film mit Will Smith gemacht.
Ja, aber das war ein Hit.
Das war ein Hit?
Das hat Geld verdient.
Ah, oh, okay. Ja,
für mich war es aber irre, dass er das macht. Also er ist offensichtlich ein kompetenter Regisseur, der so ein Projekt durchziehen kann.
Ja. Yeah.
Und The Gentleman ist zum Beispiel ein Film, den alle irgendwie gut fanden. Also ist kein Film, den Leute hymnisch geliebt oder gepriesen haben, aber alle haben The Gentleman geguckt und fanden den gut und unterhaltsam. Und was ich dann nicht verstehe es, dass es dann eine Serie gibt über den Film. Du hast den Film schon gesehen.
Ja.
Und dann siehst du das aufgedröselt in dieselbe Handlung mit so ein paar extra sinnlosen Charakteren aufgeplustert über ein Dutzend Folgen. Das ist eine Sache, die ich
die
nicht
Serie,
verstehe.
Die Serie fand ich auch etwas gestretched. Hat ja jetzt auch gerade dieses Jahr eine neue Serie auf Amazon Prime, Young Sherlock. Ich habe bisher nur an den Piloten reingeschaut. Ist irgendwie im März diesen Jahres gestartet.
Ja.
Was für ein produktiver Regisseur hat offensichtlich Lust, sein Handwerk aufzuleben. Und ich finde, es ist immer auf jeden Fall mindestens einen Blick wert. Und ich erinnere wenig Guy Ritchie-Filme der letzten 10, 15 Jahre, bei denen ich irgendwie enttäuscht worden bin. Ich glaube, Leute haben am Anfang einmal Lock, Stock and Two Smoking Barrels und
Snatch
gesehen, die ja beide auf eine Art und Weise derselbe Film waren. Und dann war ein bisschen in diesen verrückten, überdrehten Montagen gefangen, die Leute dann irgendwie danach immer und immer wieder erwartet haben. Aber nicht bekommen haben, weil er durchaus auch irgendwie andere Sachen ausprobiert hat. Ich finde, der Film auf jeden Fall In the Grey auf jeden Fall eine stabile Kinoempfehlung, wenn ihr ihn im Multiplex zu fassen bekommt.
Ja, es geht um super starke, super kompetente Jungs, die das Herz auf dem rechten Fleck haben und ihrer Herrin blind vertrauen. Ich spüre ein paar BDSM-Vibes, das wird hier aber nur angedeutet.
Ja. Yeah.
Und ich finde, jetzt haben wir so viel mit männlichen Sachen beschäftigt.
Reden wir über Frauen.
Reden wir über die Welt der Frau.
Der Teufel trägt Prada 2. Wir haben ja gerade bei Nobody schon darüber gesprochen, ob es da noch einen dritten Teil gegeben wird. Und ich fand, beim zweiten Teil von Nobody hat der Film schon sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, in irgendeiner Art von plausiblem Plot alle Charaktere des ersten Teils wieder zusammenzuführen. Und da habe ich direkt dann, als ich das gesagt habe oder gedacht habe und jetzt gesagt habe, an Der Teufel trägt Prada 2 gedacht. Denn es ist auch ein Film, der ganz gut gealtert ist, der für viele Frauen und auch für viele Männer und viele, sagen wir einfach, filmaffine Menschen ein wichtiger Film gewesen ist in den letzten 20 Jahren und dessen DarstellerInnen sich aus Gründen geweigert haben, an einem Sequel mitzuwirken, weil sie das Erbe des ursprünglichen Films nicht beschädigen wollten und das Gefühl hatten, sie tun sich damit keinen Gefallen. Und nun gibt es hat es offensichtlich ein Drehbuch gegeben für Der Teufel trägt Prada 2 oder auch einfach genug Geld oder ich weiß nicht, was die Gründe gewesen sind, aber es gibt einen Film, der wesentliche Teile des Casts des ersten Teils wieder zusammenbringt, allerdings mit, ich würde behaupten, einer weniger klaren Prämisse. Also der erste Teil ist irgendwie, junge Schülerin kommt im Sinne von Lehrling, kommt in diese brutale Vanity Fair Vogue-Welt und wird von Mary Streep runtergemacht, von so einer Drachenfrau.
Und dann muss sie ihren Wert beweisen.
Und diesmal fühlt sich das eher an, als wäre der Plot geschrieben worden, um irgendwie nochmal alle Figuren unterzubringen. Und als wäre, also er ist auf jeden Fall empfindlich unklarer. Anne Hathaway ist also mittlerweile eine etablierte Journalistin.
Sie gewinnt
einen Preis. Und in dem Moment, das ist natürlich das tatsächlich tagesaktuell, wird die komplette Redaktion gekündigt, weil Nachrichtenredaktionen teilweise durch AI ersetzt werden, weil Print einfach ein sterbendes Geschäft ist und Leute nicht oder irgendwelche Milliardäre große Nachrichtenblätter übernehmen und kritische Redakteure auf die Straße setzen, Washington Post
also als Beispiel. Also arbeitet sie doch wieder für die Frau, die sie so superb gequält hat vor 20 Jahren.
Genau.
Und Anne Hathaway sieht immer noch so aus wie vor 20 Jahren, wo man sich fragt, wie? Meryl Streep ist auch nicht wesentlich gealtert. Stanley Tucci hat das auch immer noch zusammen.
Man beide bekommen, Meryl Streep noch mehr als Anne Hathaway, in der Bildgestaltung auf jeden Fall schon ein bisschen Weichzeichner drauf. Früher hätte man, Marlene Dietrich hat immer einen Netzstrumpf dann oder Greta Garbo über die Optik gezogen bekommen. Also man spürt den Weichzeichner, aber das ist ja auch völlig okay. Auch männliche Stars bekommen, auch alternde männliche Stars bekommen Weichzeichner.
Auf jeden Fall, die sind alle immer noch da, aber dann, was wirklich verrückt ist, ist, dass sich ihre Psychologie nicht, ihre psychologische Konstellation nicht wesentlich verändert hat. Ich meine, Anne Hathaway ist jetzt ein gereifter Profi. Sie hat einen Preis gewonnen.
Yeah.
Sie ist eine Reporterin und weltweit jetsettende Journalistin. Sie weiß Sachen. Sie müsste eigentlich selbstbewusster sein. Aber das erste Mal in diesem Film, wenn sie auf Meryl Streep trifft, ist sie wieder ein verschüchterter Teenager.
Das
konnte ich nur schwer schlucken, aber ich sehe, dass es irgendwie sein muss für den Film.
Absolut.
Ich muss mich kurz dazwischen schalten, weil gleich habe ich den Mut, glaube ich, nicht mehr. Ich habe diesen Film in einer Abendvorstellung gesehen und ich glaube, ich war der einzige heterosexuelle Mann. Um mich herum nur weibliche Gruppen von Freundinnen
und
meiner Meinung nach homosexuelle Paare, das kann ich nicht beweisen, aber das war so der Vibe. Ich saß als einziger alleine. Und ich dachte,
bist du sicher, dass du in einem regulären Kino gewesen bist oder ist es eines dieser sogenannten Porno-Kinos, von denen jetzt alle Leute auf der Straße reden?
Kenn ich von früher. Und okay, ich würde kurz sagen, was mich völlig fassungslos gemacht hat an diesem Film, das ist der Film, über den ich am längsten und am seltsamsten nachdenke. Es geht hier die ganze Zeit nur um intrasexuelle Aggression. Wir sehen die ganze Zeit, dass Frauen andere Frauen runtermachen.
Ja.
Und dass unsere Heldin das erträgt, erduldet und es versucht, allen recht zu machen. Und dass sie demütig wie ein Hund diese Schläge hinnimmt. Und ganz am Schluss beweist sie wieder ihren Wert und ist irgendwie, macht was Kluges oder politisch Sinnvolles und irgendwelche Jobs werden gerettet. Und dann kriegt sie einen kurzen Moment der Anerkennung von Meryl Streep.
Ja. Yeah.
Und das ist der Moment, wo alle um mich rum so geseufzt haben.
Ich finde.
Und ich so, was? Sie ist einmal
aber
ein bisschen nett und das macht euch glücklich? Das ist doch tragisch.
Aber, also. Zunächst einmal wird sie ja von einem Mann auf die Straße gesetzt. Das ist ja einfach erstmal hartes Business. Und dann stellt der alternde Inhaber dieses Verlages sie wieder ein. Und Leute wollen natürlich auch irgendwie die Marke des ersten Films. Ne? Und die Marke des ersten Films ist halt, Meryl Streep knallt Sprüche raus. Und das, finde ich, macht sie zum Beispiel bei diesem Einstellungsgespräch fantastisch, als sie sagt, naja, dann entlassen wir jetzt halt die und die. Ist die erste aus ihrer Familie, die es jemals aufs College geschafft hat und jetzt irgendwo einen Arbeitsplatz gefunden hat. Aber hey, sag ihr, soll ihre Sachen packen. Ich finde, aber dann hat der Film einfach keinen klaren Drive. Diese Emily Blunt-Figur ist einfach hanebüchen in dem, was sie macht und in ihren Handlungen. Und diese, nur der erste, also der Film ist, hat einfach hanebüchende dramaturgische Wendung mit inklusive einem Showpiece mit einem Lady Gaga-Auftritt in einer Mailänder Modenschau.
Ich bin das Hanebüchner bin ich bereit zu schlucken bei einer Komödie, weil es eine Komödie ist.
Aber
und dann Emily Blunt war so Konkurrentin im ersten Teil und jetzt ist sie so eine Chefin bei Dior
und dann da auch nicht mehr.
Und
weil sie auch entlassen
und weil sie eine tolle Schauspielerin ist, ist sie so gut in der Lage, physischen Ekel zu spielen, sobald Anne Hathaway nur den Raum betritt.
Yeah.
Du fragst dich, warum? Weil Anne Hathaway ist eine ästhetische Erscheinung. Sie ist wirklich eine Dame. Sie hat feine, grazile, tänzerinnenartige Bewegungen. Wieso ist Emily Blunt so angewidert von ihr? Und alle scheinen immer unangenehm berührt zu sein, wenn Anne Hathaway den Raum betritt. Sogar Stanley Tucci, der immer ihr heimlicher Verbündeter ist. Das Erste, was er zu sagt, als Anne Hathaway den Raum betritt, ist, was hat TK Maxx denn da angeweht? Was wirklich so wirklich gemein ist. Und ich finde, Anne Hathaway ist ziemlich gut angezogen.
Es sind einfach Snobs. Das sagt der Film. Es ist einfach ein elitärer Zirkel.
Unsere Heldin will so diesen Snobs gerecht werden und frisst die ganze Zeit Scheiße und das ist 90% des Films. Ich verstehe nicht, wie das Entertainment ist.
Hast du den Send Help-Film von Sam Raimi gesehen, zwischenzeitlich? Der ja auf eine Art und Weise ähnlich ist, wo du allerdings wirklich eine hässliche Entchenfrau hast, die versucht irgendwie eine frappierend ähnliche Prämisse, weil auch da gibt es einen Senior-Chef, der irgendwie noch ganz gut mit ihr gemeint hat und ihren Aufstieg ermöglichen will und dann verstirbt er aber und der Junior-Chef hat überhaupt keinen Bock mehr auf sie. Sie landen dann gemeinsam auf der Insel und es stellt sich raus, dass sie mit ihren Survivor-Nerd-Skills eine überlegene Person ist, aber die Prämisse, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, das sie nicht wertschätzt für ihre Arbeit, ist ja auf eine Art und Weise erstmal nicht komplett unähnlich. Habe ich gerade gedacht.
Unbedingt, aber bei Send Help hat Rachel McAdams so 70% der Spielzeit Gelegenheit zu schlagen. Und hier
ich sag die Prämisse.
Schlägt nie wirklich zurück.
Sie
frisst Scheiße und versucht es allen recht zu machen.
Ach, ich weiß nicht, ob sie komplett Scheiße frisst. Sie geht ja schon ihren Weg. Sie macht ihren Journalismus, aber sie ordnet sich auf jeden Fall der Meryl Streep-Figur unter und akzeptiert
und auch Emily Blunt, sie eigentlich nicht
auf eine gute Art und Weise könnte man sagen, sie ist loyal.
Grundlos snobistischen Emily Blunt, die in keinster Weise besser ist als sie, versucht sie zu beweisen, dass sie eine gleichwertige Freundin sein könnte. Aber diese Frau möchte sie nicht angucken und nicht berühren und eigentlich auch nicht im selben Raum mit ihr sein. Das ist so tragisch. Ich hab echt gelitten. Ich habe gesagt,
ich hab nicht
liebe
gelitten.
Liebe Anne Hathaway, bitte glaub doch nicht, dass das deine Freundin ist. Sie verabscheut
dich. Dann warst du involvierter als ich.
Viel involvierter.
Ich bin
auch als Einzige den Film verstanden. Alle im Kino haben vor Rührung gesäuft und ich so, nein, das ist eine Falle. Sie meinen es nicht gut mit dir. Naja, für die bist du immer das hässliche Entlein bleiben.
Ja, der Film, ich finde, das ist tatsächlich ein Aspekt des Films, dass diese High Fashion Vogue Anna Wintertour Welt einerseits mit einer gewissen Faszination beleuchtet, aber andererseits auch mit einer Gnadenlosigkeit und einer gewissen Abscheu für diese Welt und für das Verhalten der Menschen in dieser Welt. Da ist der Film, ich würde fast sagen, das ist auch ein Stück weit eine Stärke des Films, dass der Film nicht die besten Seiten in Leuten hervorbringt und dass der Film auch zeigt, dass diese Welt Leute nicht mit Respekt und Wertschätzung notwendigerweise behandelt. Das macht die Anne Hathaway-Figur vielleicht nicht verständlicher, aber ich finde, der Film will irgendwie einerseits diesen Glamour einfangen. Ich bin in der Pressevorführung
gewesen.
Ich bin in der Pressevorführung gewesen und man muss sagen,
sieht wirklich glamourös aus.
40 bis 50.
Sieht wirklich glamourös aus in einem Film, das kriegt der Film.
40 bis 50 junge InfluencerInnen, die ich noch nie zuvor in irgendeiner Pressevorführung gesehen habe und die wahrscheinlich irgendwie auch in anderen Sphären unterwegs sind als jetzt klassischer Filmjournalismus, aber also und die halt irgendwie auch über diesen Aspekt auf jeden Fall so Met Gala-mäßig sich gefreut haben, aber gleichzeitig steht der Film dem nicht komplett unkritisch gegenüber. Vielleicht reden wir über einen anderen Anne Hathaway-Film, weil Lady Gaga taucht ja am Ende des Films für einen Song bei einer großen Modenschau auf und Lady
ist auch total gemein.
Ja, es ist ein totales Arschloch.
Alle Frauen sind Arschlöcher zu allen Frauen in diesem Film.
Naja, die Branche ist ja. Die Männer sind auch nicht notwendigerweise netter.
Es geht um intrasexuelle Aggression bei der Teufel trägt Prada 2. Davon rück ich nicht ab. Das ist der Hügel, auf dem ich bereit bin zu sterben. Und du sagst, dieser Film sagt, dass das nicht schön zugeht. Und ich sage, dieser Film normalisiert das. Man muss halt Scheiße fressen. Frauen sind grausam zu anderen Frauen. So läuft das nun mal in der Welt. Leb damit oder geh unter.
Und an welcher Stelle normalisiert der Film das? Also an welcher Stelle sagt er, das ist okay, das ist ja nicht das Ende des Films, dass der Film, ne? Also ich würde sagen, der Film ist ambivalent.
Dieser Film handelt von Frauen, die
ich glaube, man muss einfach erkennen,
Frauen sind und von Männern, die daneben stehen und das einfach auch alles schlucken und wissen, dass sie nichts ausrichten können in dieser Welt.
Ah, es gibt ja auch eine große, also die Anne Hathaway-Figur ist ja extrem loyal zur Meryl Streep-Figur und zwar loyal.
Warum eigentlich?
Genau, aber weil du sagst...
Da war gehorsam.
Ja, aber Loyalität in 80er-Jahre-Actionfilmen.
Das ist eine Komödie. Und Lady Gaga in Teufel trägt Prada 2 und haben aka Twigs und indirekt Charlie XCX in Mother Mary.
Mein Punkt wäre gewesen, dass Anne Hathaway, also dass Lady Gaga ja auch tatsächlich mit Alexander McQueen und Madonna dann mit Jean-Paul Gaultier so eine innige Partnerschaft geführt haben und dass das ein bisschen die Prämisse für den nächsten Film, über den wir reden könnten, mit Anne Hathaway wäre, nämlich Mother Mary, die Anne Hathaway, die einen in die mittleren Jahre gekommenen Popstar spielt, die für ihr großes Comeback von ihrer alten Muse und Kostümdesignerin, die ihren Aufstieg mit beflügelt hat, Modedesignerin, einen neuen Dress haben möchte. Das ist ein bisschen die Prämisse des Films.
Und das ist auch sowas wie zwei Drittel bis drei Viertel des Films. Es ist eine Art Zwei-Personen-Stück, ein Zwei-Personen-Theaterstück zwischen Anne Hathaway und der Schauspielerin, deren Namen mir gerade entfallen ist, die ihre alte Freundin / Designerin ist, von der sie sich getrennt hat im Unguten, die sie geghostet hat. Das wird zuerst nur angedeutet.
Michaela Cole. Ist die Darstellerin
die
fantastisch.
Oft so ein paar eher so seltsame, durchgeknallte Charaktere gespielt hat. Und ich habe sie noch nie in so einer ernsten Rolle gesehen wie hier und sie ist völlig brillant. Der Filmmacher ist Dale Lowry,
den wir lieben, nicht erst seit The Green Knight, aber unter anderem für The Green Knight.
Ja, Green Knight ist eine elliptische Heldenreise gewesen, ein surrealer Film und auch eine Geistergeschichte und viele Leute hat der Kopf schon zurückgelassen. Ich fand ihn faszinierend. Auch hier fand ich wieder, dass wir es mit einem surrealen frühe 70er Jahre Vibe zu tun hatten und hier, das ist ein Dale Lowry Drehbuch und in diesem intensiven Zwei-Personen-Stück, die der Film am Anfang vor allem ist, zeigt sich mal noch, was für ein brillanter Autor Dale Lowry ist.
Autor und dann aber auch Regisseur, muss man fast noch mehr sagen. David Lowry hat mal gesagt, dass er bei Green Knight irgendwann die Situation gehabt hat, dass er eine Dialogszene gefilmt hat und gemerkt hat, wie gut ihm Dialogszenen gefallen würden. und gedacht, ich müsste mal einen Film machen, der eigentlich nur von zwei Personen in einem Raum handelt. Dann ist er offensichtlich sehr schwer krank geworden zwischenzeitlich und hat im Fieberwahn die erste Szene über dieses Kostüm eigentlich mit sich selbst im Kopf dabei geschrieben. Und dann hat er Tage und Wochen diese Dialoge gedreht, hat dann aber auch, also er hat Sachen vorgeskriptet, aber hat die Figuren halt auch immer wieder die Figuren erkunden lassen und sie improvisieren lassen und dann von Tag zu Tag geguckt, wohin die Reise so geht. Diese ganze spirituelle Geistergeschichte ist etwas, was sich so nach und nach anscheinend während der Dreharbeiten entwickelt hat. Man muss sagen, die Dreharbeiten sind auch in Deutschland ziemlich komplett passiert, aber über mehrere Jahre versetzt. Er hat vor 7 Jahren angefangen, dieses Drehbuch zu schreiben. Direkt nach The Green Knight und hat dann, wollte eben so eine Art Kammerspiel machen und hat dann statt irgendwie 3 Tage Dialog zu filmen, einfach mal angefangen, 40 Tage Dialogszenen zu veranschlagen und den Schauspielerinnen sehr, sehr viel Freiheit darin lassen, diese Figuren zu erkunden.
Und für diese Freiheit ist der Film unglaublich stringent. Also ich hatte wirklich, dachte, das ist das beste Theaterstück, was nie auf dem Theaterbohrbrett aufgeführt wurde. Das ist also Warten auf Godot. Also wirklich auf diesem Niveau ist die Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen und auch sehr kunstvoll wird ihre Beziehung zueinander dargestellt und ihre gemeinsame Geschichte wird immer klarer, immer komplexer, immer glaubhafter. Und es ist aber nie, du hast nie das Gefühl, dass es laberig ist. Du hast doch immer das Gefühl, dass es sowas wie ein Mystery-Thriller ist, wo langsam immer mehr enthüllt wird.
Und gleichzeitig auch die Substanz dieser Freundschaft und dieser Partnerschaft irgendwie so enthüllt wird und betrachtet wird und Leute bereit sind, sich mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert zu sehen.
Exakt. Und die Komplexität einer Beziehung, die zum Teil privat ist, zum Teil kreativ, zum Teil geht es auch um geteilten Ruhm und geteilte Anerkennung. Es geht also um das Gefühl von Ungerechtigkeit, ausgeschlossen sein. Jedenfalls, der Anne Hathaway Popstar-Charakter braucht unbedingt ein Kleid, weil es geht um alles bei irgendeiner Preisverleihungs-Gala-Sache, muss sie unbedingt ihre junge Konkurrentin ausstechen. Und sie ist absolut überzeugt, das geht nur mit einem unfassbaren Kleid, was allen den Atem rauben wird von ihrer alten Kollaborateur.
Die sie zwischenzeitlich einfach kalt hat im Regen stehen lassen und eigentlich ausgeschlossen hat aus ihrem inneren Kreis und die eine tiefe Verletzung dadurch davon getragen hat, weil sie das Gefühl hat, dass sie um ihren Anteil an diesem Aufstieg gebracht worden ist. Da geht es auf eine Art und Weise auch wieder darum, dass Leute für die Arbeit, die sie machen, was ja auch in der Branche irgendwie inhärent ein Problem ist, keinerlei echte Wertschätzung erfahren haben. Der Film kontert diese kammerspielartigen Sachen mit Dingen, also offensichtlich hat David Lurie, hat er gesagt, diesen Beyoncé-Film im Kino gesehen und dann den Taylor Swift-Film mit episch großen Konzert-Footage-Sachen von der Anne Hathaway-Figur auf der Bühne und man muss fast sagen, so Peter Greenaway-mäßigen One-Takes, wenn parallel gefahren wird und in Backstage irgendwie so neblig und da im Hintergrund ist goldenes Licht, Sachen verhandelt werden.
Unglaublich.
Tolle Set-Pieces. Die Konzerte in der Langness-Arena in Köln gedreht übrigens, die sie dafür gemietet haben.
Wusste ich nicht, toll.
Ja. Toll. Alles in Deutschland gedreht, was toll. Jetzt nicht notwendigerweise toll ist, weil Deutschland, aber...
Deutschland, super. Demokratisches Land. Yay, unsere Republik, Alter. Und hör doch mal auf, unser Land immer schlecht.
Ich mach unser Land... Also ich mach Deutschland nicht schlecht.
Gut, gut. Du machst
uneingeschränkt auf jeden Fall.
Lassen wir es doch mal da. Immer dieser.
Vielleicht die Deutschen.
Immer dieser Selbsthass, das führt zu nichts. Gut, aber auf jeden Fall, DeLorean macht DeLorean Sachen. Er kann es dabei nicht belassen. Er hat tolle Konzertsequenzen. Er hat das beste Zwei-Personen-Kammerspiel, was ich seit Jahren im Kino gesehen habe. Und dann ist er natürlich DeLorean. Und dann gibt es noch eine Geistergeschichte.
Ja.
Und es gibt eine Seance und es gibt a.k.a. Twix als FKA Medium.
FKA Twix, ja. FKA Twix. Die auch einen Teil der Songs geschrieben hat. Die Songs übrigens von FKA Twix, Charlie XCX, die jetzt schon Songs für Wuthering Heights geschrieben hat und natürlich ihren eigenen Charlie XCX-Film, den wir auch gesehen haben. Charlie XCX, also offensichtlich eine neue große Kinokompositeure, nachdem Ben Shado und euch gerade über John Williams und Hans Zimmer unterhalten habt.
Ja, bevor wir anfingen, hat Ben eine Melodie gesungen. Ben, würdest du sie nochmal summen, bitte? So, wer erkennt's?
Es ist das verängstigte kleine Kind, das unterm Küchentisch sitzt, weil der Papa gleich reinkommt und es mit dem Gürtel verprügelt.
Ja, und? Na, es ist tatsächlich die John Williams Melodie von Jurassic Park. Und da ist mir aufgefallen, dass Hans Zimmer nie irgendwas jemals geschrieben hat, was man nachpfeifen kann. Er hat aber viele Sachen geschrieben, die so gehen.
Noch vor KI, mein Kumpel Torben Sachert hat mal einen Trailerschnitt-Wettbewerb gewonnen, wo du zu Hitman im Videospiel einen Trailer schneiden solltest. Da hat er für diese Firma, die Hans Zimmer gehabt hat, die hat so eine, jetzt macht KI das wahrscheinlich alles, hat so eine riesige Stock-Sounds-Datenbank gehabt, wo du für deine Filme lizenzfrei dann, wenn du dieses Abo gehabt hast, Hans Zimmer-Stücke quasi, also es waren alles so Sachen, die wie Hans Zimmer geklungen haben, runterladen konntest, und es waren dann halt 50 unterschiedliche Themen, die wie Fluch der Karibik klangen. Aber ich meine, ey, du musst halt Scores schreiben für so einen 3-Stunden-Epos. Das kann ja, also da musst du ja eine ganze Industrie.
Doch mal eine Melodie fallen lassen. Irgendeinen kleinen, okay, macht man doch mal. Gott. Na egal. Also, Mother Mary ist wieder für den speziellen Geschmack. Ein intensives Kammerspiel über weibliche Freundschaft, eine Meditation über Ruhm, Flüchtigkeit von Ruhm, kreativer Zusammenarbeit und ja, leider auch Esoterik, aber das vergebe ich dir, Lori. Nicht für jeden, ich fand's toll, aber absolut keine Fragezeichen übrig lässt der letzte sehr weibliche Film, American Sweatshop, ist das die erste große Regiearbeit von?
Na, sie hat schon Fernseh und auch andere kleine Regiearbeiten gemacht, aber es ist auf jeden Fall
Kinofilm,
ja.
Von Frau Briesewitz, der Vorname ist mir.
Uta
Briesewitz, die viele eurer Lieblingsfolgen von The Wire gedreht hat und von vielen anderen Sachen. Du bist besser informiert als ich.
Ja, eine gebürtige Leverkusenerin, die wesentlich den visuellen Stil, also dieses 4:3 von dem Baltimore aus The Wire geprägt hat und dann von einer Kamera zunächst zu einer erfolgreichen Serienregisseurin geworden ist. Also es gibt ja eine ganze Flotte von Ex-Kameraleuten, Ernest Dickinson, der Spike Lee-Kameramann, der zum Beispiel ist als Fernsehregisseur jetzt unterwegs, die einfach sehr kompetent dann für Serien geholt werden und dann so 2-3 Folgen in einer Staffel eben inszenieren. Und da gehört sie eben auch dazu. Und das auf jeden Fall ist jetzt ihr
Kinodebüt
in einem größeren Umfang.
Es ist ein interessanter Blick auf einen interessanten Ort und es hat ein interessantes Thema. Sie nimmt sich junge, kompetente, aber unbekannte Darsteller. Es ist offensichtlich ein Low-Budget-Film, der
übrigens zuletzt in der Super-Hype-Serie The Pit als Regisseurin tätig gewesen, auch Uta Briesewitz für diverse Folgen.
Der Schauplatz ist einer von diesen Großraumbüros, wo Content überprüft wird. In sowas wie YouTube moderiert die Inhalte, einige Videos werden gesperrt.
Mehr als YouTube, genau.
Auf allen
Social Media Kanälen.
Oder zu viel Gewalt oder Pädophilie, was weiß ich, solche Videos werden gesperrt.
Und normalerweise wird das, also vielfach wird es ausgelagert in Drittweltländer. Also legendär bekannt dafür sind etwa die Philippinen, die wegen ihres etwas masochistischen Katholizismus mit viel Blut offensichtlich ein prädestiniertes Land gewesen sind im Ermessen derer, die dort diese Center gebaut haben. Es gibt einen guten Dokumentarfilm über ein solches Vetting, nenne ich es jetzt mal, oder Monitoring Center auf den Philippinen, wo gläubige Katholiken also den ganzen Tag sich das Schlimmste vom Schlimmsten angucken müssen. American Sweatshop, deswegen auch der Name Sweatshops, sind ja eigentlich Arbeitsshops, in denen zu ausbeuterischen Verhältnissen gearbeitet wird. Es ist also mitten in Amerika und eine Ansammlung derer Leute, die kein Studium haben, keine Ausbildung haben, keinen Arbeitsplatz und irgendwas für zwischendurch suchen. Ein Merkmal moderner ArbeitgeberInnen, so wie Amazon und so, ist ja, dass die ihre Leute einfach verbrennen und deswegen auch niemand da so richtig Passionen reinsteckt. Für alle ist das eigentlich irgendwie eine Zwischenstation, aus der sie möglichst schnell irgendwie wieder rauskommen wollen, hin zu grüneren Weiden.
Die ziemlich unnachgiebige Chefin unserer jungen Heldin ist übrigens Christiane Paul.
Ja.
Famose deutsche Schauspielerin, die hier so eine Balance hat. Sie ist also super tough. Sie drückt die Firmeninteressen knallhart durch, aber sie hat auch ein bisschen ein Herz.
Und ein Alkoholproblem, wie auch gezeigt wird, weil es so einfach dann doch nicht ist.
Nee, und sie hat auch ein Herz für ihre super belasteten jungen MitarbeiterInnen. Die müssen sich den ganzen Tag das Schlimmste ansehen, wo eine Kamera drauf gehalten wird. Also jede Art von menschlicher Degutanz und Brutalität. Und unsere junge Heldin sichtet das und sieht immer mehr, mit dem sie nur schwer leben kann. Und eine Sache schockiert sie besonders, ein sexueller Gewaltakt, wo es um einen Hammer geht.
Also vermeintlich produzierte Pornografie.
Ja.
In dem Fall.
Und das schickt sie in ein dunkles Kaninchenloch. Sie versucht rauszufinden, wer das wo gemacht hat, warum die das gemacht hat. Die Gewalt, die sie sieht, färbt ein bisschen auf sie ab und erfüllt sie mit einer ziellosen Wut, von der sie nicht weiß, auf wen oder was sie die richten soll. Und dann...
Sie hat vorher auch noch ein ziemlich... Sie ist ein bisschen lost, sie datet, sie trinkt sich die Nächte um die Ohren mit ihrer Kollegin und sie hat One-Night-Stands und sie hat vorher noch einen ziemlich unerfreulichen One-Night-Stand, bevor diese Wut noch katalysiert, würde ich sagen.
Ja, nun, aber besser als gar keiner.
Ja, genau. Also sie hat kein besonders gutes Bild von der Männerwelt, wie wir auch nicht.
Sie mag Menschen nicht und Männer besonders nicht. Also ich würde sagen, das hier ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ein Meilenstein-Film. Also im Augenblick gibt es so eine Gegenbewegung zur männlichen Incel, Men Going Their Own Way, Red Pill, Andrew Tate. Zu diesem Komplex gibt es eine Gegenbewegung auf der weiblichen Seite.
Ja.
Es gibt eine poppige Misandrie. Das siehst du an T-Shirts, wo drauf steht Normalize Hitting Men. Komm, das ist misandrisch.
Ja. Dann gibt aber mal davon ab. Also der Film
dieser Film sowas wie der drückt das aus. Das ist so ein Leuchtturmfilm für diese poppige Misandrie.
Das würde ich so überhaupt nicht unterstreichen, weil ich finde, der Film über weite Strecken, also dieses Element kommt früh vor und es spielt am Ende eine Rolle. Über weite Strecken hat der Film, das finde ich eigentlich ganz angenehm, keinen klaren Plot und kein klares Narrativ im Sinne von, sondern diese Figur meandert ein bisschen rum, hat One-Night-Stands, hängt in Bars und wir sehen irgendwie auch dabei zu, wie so Neoliberalismus Leute verwertet, irgendwie durchkaut und dann ausspuckt. Also es ist auch so eine neoliberale Kritik, würde ich sagen.
War der Film bezweifelt nie, dass diese Frau Grund hat, wütend zu sein.
Ja, hat sie ja auch. Gewalt gegen Frauen.
Wegen Kapitalismus, wegen Patriarchat.
Ja.
Und er rechtfertigt ihre Gewalt auf eine Art. Das ist Misandrie.
Das ist erstmal erstmal nicht Misandrie, sondern es geht ja erstmal um eine misogyne, sexistische Handlung gegen Frauen, gegen Missbrauch und Sex. Und es ist eine Rachegeschichte erstmal. Das ist nicht reine Misandrie, sondern es ist in erster Linie eine Rachegeschichte, hervorgerufen durch physische Gewalt gegen Frauen.
Der Typ, den sie fertig macht?
Den ersten, den sie fertig macht, ist erstmal der Falsche.
Das war der Falsche. Und dann, aber es wird irgendwie so
dargestellt. Dann ist sie halt in dem Studio, das ist der Richtige.
Als wäre das irgendwie verständlich. Nein, es ist auch nicht derjenige, das ist der Typ, der das Studio betreibt. Was ist nicht derjenige, der.
Der das Studio betreibt und den Rahmen dafür schafft, dass diese Dinge dabei eben passieren.
Ist das so? Ist das nicht nur ein Typ, der da irgendwie arbeitet? Ist es der Besitzer des Studios?
Sie, sie guckt sich doch Details an und sie identifiziert diese Figur aus diesem Film wieder.
Meiner Meinung nach, ich habe keine Lust,
ganz den Film
nochmal zu sehen. Es ist nicht klar, dass es der Studiobesitzer ist. Es ist nicht ganz klar, dass er der Nutznießer ist. Es könnte auch irgend so ein Rezeptionist in diesem Studio sein. Ja. Ein Typ, der hinter die Tische abwischt. Meiner Meinung nach ist nicht klar, dass er der Schuldige ist.
Meiner Meinung nach ist das sonnenklar, muss ich sagen. Also es ist wirklich, sie guckt sich ja Details an und so. Und ich würde es auch nicht, ich würde es als ein Zuwehr setzen gegenüber männlicher Gewalt vor allen Dingen.
Der Typ tut sie wird, ja aber nicht.
Sie wird vorher von diesem Barkeeper quasi vergewaltigt und zieht dem einen über. So, und das
sie ist, also, wird nicht vom Barkeeper vergewaltigt. Sie sagt
nein und er sagt, stell dich nicht so an. Also Entschuldigung.
Okay, ich habe das vielleicht nicht ganz verstanden. Der Film lief im Original, aber sie hat gesagt, dass sie Lust auf ihn hat.
Ja, und dann respektiert sie ihre Grenzen nicht, als sie sagt, sie hat keine Lust mehr auf ihn. Und sagt, stell dich nicht so an. Und dann haut sie ihm auf die Fresse.
Müsste man vielleicht nochmal Einstellung für Einstellung durchgehen. Meiner Meinung nach müsste sie ihn nicht fast töten.
Ich finde, he had it coming. Ich finde, er hat's verdient. Aber
ich finde, es ist eine gute
Form von kathartischer Gewalt.
Ja, von mir aus. auf jeden Fall sehen wir hier, dass Gewalt gegen Männer gerechtfertigt dargestellt wird, so wie bei Jason Statham Gewalt gegen Scammer gerechtfertigt ist. Und vielleicht ist das nötige weibliche Gegenstück, keine Ahnung.
Sie ist auf jeden Fall kein Jason Statham. Sie raucht in ihren Arbeitspausen Pott, trinkt auch zu viel Alkohol und sie ist einfach eine junge Frau, die lost ist. Die Figur ist, glaube ich, keine. Sie hat keine Special-Op-Vergangenheit oder.
Ist sie so eine Art Taxi-Driver, der.
Sie ist ja auch kein
Kriegsgewinn. Ist sie so eine Taxi-Driver für heute und für Frauen? Also sie hat diese. Kaum artikulierbaren negativen Gefühle gegenüber der Welt und allen Menschen und sie manifestiert ihre Einstellung durch diese Gewaltakte und bei Taxi-Driver war es irgendwie kathartische Gewalt und hier, das muss man dem Film wirklich zugutehalten.
Ja, aber Taxi-Driver ist ja auch ein Film, der wirklich wirklich sehr falsch dann von vielen gelesen worden ist. Also viele Leute haben dann Travis Bickle als diese Erlöserfigur gesehen, die New York vom Verbrechen befreit. Und das ist
Und tatsächlich ist, dass sein Leben danach wirklich besser ist. Außer wir sehen die letzten 10 Minuten von Taxi Driver als Traumfantasie von Travis Bickle in der Gummizelle.
Dieser Weichzeichner-Look, der da drüber gelegt ist, ja nahelegt. Das ist so ein bisschen wie das Ende von A Nightmare on Elm Street, wo die Mutter auf einmal nicht mehr Alkoholikerin ist. Ich finde, Martin Scorsese-Filme sind deswegen interessant, weil sie eben nicht mit einer eindeutigen moralischen Closure irgendwie enden.
Trotzdem, Travis Bickle begeht Gewalt in Taxi Driver und danach ist sein Leben besser. Aber in American Sweatshop ist nichts besser, nachdem sie zweimal ausgeteilt hat, sage ich mal. Sie ist vielleicht sogar noch verlorener als vorher und deswegen ist es ein ernstes Drama, ein radikaler Film und auch kein Feel-Good-Film. Es ist wirklich ein Feel-Bad-Movie durch und durch.
Der Film endet damit, dass sie macht diesen Studio, man spoilert, glaube ich, nicht zu viel, macht diesen Studiotypen fertig und der Film endet mit einem Vorstellungsgespräch bei einem Typen, den sie der womöglich auch was mit dem, was sie gesehen hat, zu tun hat. Mhm. Und sie lächelt in die Kamera. Da driftet der Film ein bisschen ins Genre. Ich finde den Film wirklich gut und ich finde, es ist ein interessanter Film, weil er lange sich nicht um den zentralen Plot kümmert, aber die Geschichte immer weiter erzählt und ich mag es, wenn Filme der Figur folgen und nicht den Mechanismen eines Plots, der irgendwie die so eine gewisse Zwangsläufigkeit offenbaren. Jetzt ist einmal die Prämisse etabliert und jetzt müssen die Mechanismen des Plots bedient werden und dieser Film folgt irgendwie dieser jungen Frau und das hat mir schon mal gut gefallen und am Ende driftet er ins Genre auf jeden Fall ab und ich kann verstehen, dass man das als Gewalt gegen Männer empfindet, als dass man
ja,
das als...
Ja, es ist ein Film über weibliche Wut und wie schwierig es ist, die zu fokussieren. Und am Ende wird angedeutet, dass sie sowas wie eine systematische Rächerin wird und dass das, was vorher bei ihr instinktive Auflehnung war, systematisiert wird.
Vielleicht.
Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es ein interessanter Film und ja, also meiner Meinung nach ist es ein Film über weibliche Wut und es ist ein interessanter Film und ich glaube,
es ist auch ein Film, der nur 93 Minuten ist, was wir haben jetzt irgendwie schon eine halbe Stunde drüber geredet, aber es ist viel drin auf jeden Fall.
Es ist ein ernster Film und ich sage, es ist ein Feel-Bad-Film. Kann die Musik uns rausholen? Unser letzter Film für heute kommt aus der Welt der Musik.
Und dann könnte ich noch kurz was zu einem Münchner im Himmel sagen, weil er nämlich genau in dieser Woche startet.
Oh ja, bitte, dann sag doch bitte 2-3 Takte zu einem Münchner im Himmel und dann reden wir über den famos erfolgreichen Michael Jackson Biografiefilm.
Ein Münchner im Himmel ist vom Helmut Dietl-Sohn und das klingt irgendwie erstmal direkt nach Nepotismus, soll es aber gar nicht so notwendig und ich habe den Trailer gesehen und gedacht, das hat so ein bisschen Stenzel, ich weiß nicht, wir alle lieben glaube ich Serien wie Kir Royal oder die andere Helmut Dietl-Serie, die noch die deutlichere für Stenzel, die Referenz ist.
Monaco Franz
ist also, finde ich, eine fantastische Serie, die ich jetzt schon zweimal wieder besichtigt habe und ein Münchner...
Schau, Spatzi!
Und auch als er am Ende dann einfach allen nochmal dieses ausgedruckte Foto aus diesem Fotostudio gibt und allen Frauen diese, bevor er das Land verlassen möchte.
Das ist so ich.
Ja, vielleicht. Und der Trailer hat so ein bisschen Monaco Franz Vibes.
Mhm.
Und ich habe gedacht, ich will diesen Film sehen in der Pressevorführung, obwohl es eine deutsche Komödie ist, die bestimmt ihr Geld einspielen wird. Man muss sagen, die erste Viertelstunde des Films ist wirklich mit dem Monaco-Franz-Charme ausgestattet. Da ist also dieser Typ, der ein Stenzel ist, der eine Tochter hat mit einer Frau, mit der er schon lange nicht mehr zusammenlebt, der natürlich viel zu selten bei den Kindergeburtstagen und dann immer ohne das passende Geschenk auftritt, aber zwischendurch noch irgendwelche One-Night-Stands hat mit irgendwelchen Hotelangestellten, weil er irgendwie in irgendwelchen Hotels pennen darf, weil seine Wohnung hat er auch nicht mehr. Also ein Lebemann im besten Monaco-Franz-Sinne. So, der Film fängt wirklich vielversprechend an, was das betrifft. Dann allerdings kommt dabei ein Verkehrsunfall uns ums Leben. Und kommt als so eine Art Schutzengel/Engel wieder zurück auf Erden. Und seine Mission ist, er soll einen Brief in der bayerischen Staatskanzlei abgeben. Der Gott wird übrigens gespielt von Inas Nacht, Ina Müller.
Oh wow.
Die spielt Gott.
So wie Alanis Morissette in Kevin Smith's Dogma.
Ja, das ist ein guter Vergleich vielleicht. Mhm. Nur das Dogma und ein Münchner im Himmel vielleicht nicht die optimalen Vergleiche miteinander sind. Auf jeden Fall darf er nochmal zurück auf Erden. Und
den Telefonruf kann ich mir so gut vorstellen. Klingelingeling. Hallo, ist Ina Müller? Ja, hier ist Helmut Dietls Sohn. Ina, ich habe mich gefragt, wir mussten euch auf der Party treffen. Möchtest du in meinem neuen Kinofilm Gott spielen? Ja, natürlich.
Es basiert auf einer Satire des bayerischen Schriftstellers Ludwig Thoma aus dem Jahr 1911, die offensichtlich als Theaterstück und schwank auch schon.
War immer ein Hit. Immer erfolgreich.
Immer, genau. Und dann versucht der Film so, der Himmel über Berlin Einstellungen zu finden, wenn er zurück auf die Erde geht. Also irgendwie, er guckt irgendwie von irgendeiner Statue über München und so. Und er trifft einen anderen Schutzengel, der gespielt wird von, man halte sich fest, Olli Schulz.
Ach, warum nicht?
Hi, Olli. Warum nicht? Olli Schulz hat nette Dinge über diesen Podcast gesagt. Das muss man ihm zugute halten.
Mach es nochmal bitte, jede Woche.
Ich finde schauspielernde Musiker nicht immer ein Hit, um ein müdes Wortspiel zu bedienen. Aber in dem Film als Schutzengel macht Olli Schulz seine Sache wirklich gut.
So,
ich habe ihn in einigen Nebenrollen gesehen. Ich würde sagen, seine bisher beste Rolle als Schutzengel mit Lederjacke, der einen Kollegen, der in die Isar springt, rausholen soll. Unsere Hauptfigur auf jeden Fall erkennt dann, dass eigentlich zwei Dinge im Leben wichtig sind, nämlich seine Tochter, die enttäuscht ist von ihm, und seine Ex-Frau. Und dann wird der Film leider sehr herzschmerzmäßig, weil er will dann die richtigen Dinge machen und will für seine Tochter und die Mutter seines Kindes, die bedroht sind, aus der Wohnung zu fliegen, Geld auftreiben. Seine Tochter kann ihn als einzige sehen und mit ihm kommunizieren. Alle anderen Menschen können ihn nicht sehen, weil er ein Engel ist. Und das meine ich mit.
Das meine ich mit. Nicht so ab, weil die Idee von einem Münchner im Himmel ist doch, dass ein Münchner in den Himmel kommt und komplett asozial ist. Das ist doch die Idee von einem Münchner im Himmel.
Ja,
das
dann
ist so, also es gibt kein Bier, er muss immer frohlocken, er muss Harfe spielen und macht es widerwillig und sagt dann sowas wie: Lujasaki!
Und dann.
Das ist asoziale Himmel.
Ja,
und den Film wollen wir doch alle sehen. Wir wollen absolut nicht sehen, es. Ich würde es gern wieder gut machen.
Und dann auch, da wo der Film. Da wo der Film dann Potenzial hat, also er hat diese Band, da hat er eigentlich geplant, ein Konzert zu machen, das ein bisschen Geld einspielt auch. Und diese Band macht dann so einen Erinnerungsauftritt an ihn und seine Tochter singt dabei dann auch ein Lied. Mhm. Also ein bisschen harsch alles. Und der Bassist der Band schmeißt sich dann an seine Ex-Frau ran. Mhm. Und
das ist so
bassist. Jetzt der Shadow.
Ben, hast du schon mal, du als Bassist, du bist Multi-Instrumentalist, aber ich kann dich auch als Bassist, hast du schon mal abgesahnt bei einem Bandmitglied sexuell gesehen?
Niemals. Würde ich niemals machen. Nie.
Nein, weil du klare Grundsätze hast.
Generell hatte ich auch noch nie Sex.
Weil du einfach auch das Gefühl hast, dass du dich aufspassen musst.
Deswegen sitzt du, das muss man auch sagen, ist ja ein Audio-Podcast, sitzt du immer nackt in Erwartung deines ersten Sex zwischen uns während des Podcasts.
Du bist bereit, aber du willst dich nicht aufdrehen.
Bisher habt ihr mich noch nicht angefasst.
Die Turnierpackung Kondome liegt auf dem Tisch, das Gleitgel daneben, ja. Du hast nichts mehr an, die Heizung ist angestellt.
Es ist einfach gut zu wissen, dass man jederzeit bereit wäre.
Und diesmal habe ich sogar mit einem Schäferhund-Kostüm probiert.
Wir haben über skandinavische Sodomie-Pornos vor dem Podcast gesprochen, was ein Münchner im Himmel leider auch nicht ist.
Nee.
Oder zum Glück, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wäre das so eine Sache, wo man irgendwie so eine Szene machen könnte, die ein bisschen wehtut, wo er zugucken könnte, wie die dann Sex haben, aber dann irgendwie ist es so ein zarter Kuss und sie schickt ihn dann erstmal nach Hause und diese Sachen, die irgendwie Potenzial haben, irgendwie ein bisschen unangenehm zu sein, werden nicht ausgespielt. Es ist dann eine sehr brave.
Ich werde jetzt die Originalgeschichte von Lukas Thoma für euch analysieren. Ich werde euch einen soziohistorischen Hintergrund liefern. Ist Bayern anders. Es ist seltsam. Es hat keine richtige CDU. Ihre CDU heißt CSU. Sie sind die Haupteinzahler im deutschen Länderausgleich.
Deswegen sie jetzt diverse Bundesländer zusammenlegen wollen.
Und vor allen Dingen, ja, die Sache ist, das ist das Stichwort, Kai, Bundesland. Sie sind ein Freistaat. Ja. Wir alle anderen sind okay damit, ein Bundesland zu sein.
Ja.
Nein, wir sind kein Bundesland, wir sind ein Staat. Und das hängt damit zusammen, dass diese Facker überhaupt nicht zu Deutschland gehören wollten. Bismarck hat einen Emissär geschickt
mit
echt viel Geld und der bayerische König zu der Zeit hat sich krank gestellt und hat ihn nicht empfangen.
Und dann
hat der Emissär aber durchblicken lassen, wir haben aber echt viel Geld. Und das geben wir euch, wenn ihr bei der Reichsgründung mitmacht. Ihr wollt doch auch Teil des Reichs sein. Ihr könnt eure Schlösser behalten und so. Ihr könnt weiter eure Bauern ausbeuten. Aber ihr müsst Teil des Reichs werden. Echt, das ist eine tolle tolle Sache. Nein, ich weiß nicht, ich bin krank. Wie viel Geld ist es denn? Ja, so und so viel Goldmarkt. Ja, okay. Nein, ich habe mich, ja, ich verdoppel es. Ja, okay. Bayern will kein Bundesland sein, wollte nie ein Bundesland sein und ein Münchner im Himmel. Also, dieser Bayer, dieser Münchner,
ja,
der in den Himmel kommt, zu Gottes Rechten sitzt, seine Harfe bekommt, frohlocken muss, ist nicht glücklich damit, weil die Bayern nicht glücklich sind, Teil von Deutschland zu sein.
Und muss dann aber auch,
das ist Bayern, das Wichtigste,
muss auch zu der bayerischen Staatsregierung einen Brief bringen. Allerdings hat er keine trutschige Familie mehr in München auf dem Erdboden, sondern er begibt sich ins Hofbräuhaus und säuft sich die Hucke voll.
Weil die Preußen das einfach nicht verstehen. Es geht darum, dass die Preußen das nicht verstehen. Dass die Preußen so heilig tun, aber es sind einfach spaßlose Wichser. Und das ist die Idee von einem Münchner im Himmel. Herrgott nochmal. Es geht darum, dass die Bayern mitmachen, aber sauer sind und angefressen sind. Ja, wir sind im Himmel, aber wir fühlen uns hier nicht wohl. Ich wollte, dass ihr das weißt, dass ihr das wisst. Und wir haben dieses Hit-Theaterstück von unserem Nationaldichter Ludwig Thoma, Lausbubengeschichten, lest es mal. Ach, ihr mit eurem Goethe, der weiß gar nichts. Der hat nie richtig Bier getrunken, das weintrinkende Pseudo-Arschloch. Und das ist Bayern-Fuck. Und jetzt haben wir einen sentimentalen Kack, dass der Typ es versucht, seiner Tochter recht zu machen. Dieser undankbaren Göre, ich sehe es nicht ein.
Ja, auf jeden Fall, ein Münchner im Himmel ist die Art von deutschen Kinofilmen, die man sich dann irgendwie in ihrer Konsequenz nicht wünscht, weil man gedacht hat, alles Potenzial, was in der Geschichte steckt, wurde gezähmt im wahrsten Sinne des Wortes und die Bissigkeit, die Zähne der Bissigkeit sind gezogen worden und es ist alles brav und bieder und auf Familienwerte zu Ende erzählt und man fragt sich, warum und mit welcher Notwendigkeit? Also der Film wird bestimmt sein Publikum finden, da bin ich mir relativ sicher, aber warum muss man das so unendlich zahm machen und warum kann man erwachsenen Menschen, die ins Kino gehen, nicht ein bisschen was zumuten?
Weil das im Nachmittagsprogramm im ZDF laufen soll.
Das glaube ich noch nicht so richtig, aber vielleicht auch das. Aber was ich glaube, ist, dass auf jeden Fall, oder was ich weiß, dass auf jeden Fall ein Sender mit produziert hat und dass bestimmt irgendein Redakteur nicht zum Guten interveniert hat, was gewisse Ecken und Kanten dieses Drehbuchs betrifft.
Ich hoffe, sie drehen mal einen richtigen Münchner im Himmel, wo ein asozialer Bayer die ganze Zeit rummeckert. Das ist der Film, den ich sehen möchte.
Ja. Hätte ich auch nichts dagegen und ich hätte auch nichts dagegen, wenn dieser Monaco-Franz-Spirit erhalten geblieben wird und der Typ, dieser Lebemann, halt dann auch als Lebemann zurückgekehrt wäre auf die Erde und ein bisschen Spaß gehabt hätte.
Ja, der Gen X mal zeigt, wo der Bartel den Most holt. Okay.
Also wir reden über Michael.
Als letztes. Das ist unser letzter Film im normalen, hauptrichtigen Podcast.
Das andere sind auch richtige Podcasts.
Aber anders. Ja, und Michael ist ein Biografiefilm und ich hätte nicht gedacht, dass der es irgendwie ins Kino schafft.
Hast du das nicht gedacht?
Weil der Film so lange, der ist ja schon seit 20 Jahren, wird über den Film gesprochen und dann sind die Skandale und nee, das wird auf gar keinen Fall durchkommen.
Ja, aber...
Das wollen Leute nicht gucken, aber dann sieht man, dass...
Diese ganzen Michael, Musicals sind genau, ja die Michael Milliarden schwer.
Live-Shows sind die erfolgreichsten Revival-Shows finanziell gesehen, weil gesehen bringen mehr Geld als ABBA-Shows, als Beatles-Shows.
Total. Ich habe gerade wieder große Banner gesehen, wie viele Millionen Zuschauer das Musical schon gehabt hat. Und ich glaube, es läuft auf dieser Insel neben König der Möwen. König der Möwen ist
auch ein Musical. Wir haben es also zu tun mit einem Musikbiografiefilm. Ben, was ist dein Eindruck von Musikerbiografiefilmen? Was findest du schrecklich daran? Was hältst du für ein gutes Beispiel? Und was möchtest du nie wieder sehen in einer filmischen Musikerbiografie?
Ich mag Musikerbiografiefilme, die sehr fiktiv sind und sich nicht sehr
an der Wahrheit halten, wenn sie das zugunsten der Dramaturgie ausbauen. Ich mag Filme, die sich ganz nah an der Realität längs hangeln, und ich mag nichts dazwischen.
Interessant.
Würde ich sagen. Zum Beispiel den Brian Wilson Biografiefilm fand ich hübsch. Das war irgendwie, der war relativ dicht an der Realität, hat sich sehr an den zwei oder drei Autobiografien, die es gibt, längst gehandelt, und den mochte ich sehr gern. Der war irgendwie schön.
Ich habe den gar nicht gesehen.
Ja, also mit Brian Wilson als zwei Darsteller und die auch gar nicht so sehr aussahen wie Brian Wilson, aber und es ging auch weniger um die Musik als um seine schwierige Persönlichkeit, um seine persönlichen Kämpfe und um seinen Seelenzustand im Grunde.
Ja, was halt das Hauptthema ist.
Ja. Und das ist im Grunde das Gegenteil vom Michael Jackson-Film, der, glaube ich, so ziemlich von den Leuten produziert wurde, die auch den Queen-Film produzierte, Bohemian Rhapsody. Und genauso wie der Queen-Film geht es hier vor allen Dingen um die Musik. Ja. Es geht vor allen Dingen um die Musikparty und die Musiknummern. Und deswegen ist der Michael Jackson-Film so erfolgreich. Sie sind sehr überzeugend realisiert, sehr mitreißend, sehr fühlbar, sehr Live-Performance-mäßig.
Es gibt bei all diesen Biografiefilmen und vor allen Dingen bei den erfolgreicheren Biografiefilmen der jüngeren Vergangenheit diesen Grundkonflikt, wenn du Filme machen willst und die Musikrechte haben willst, musst du sie irgendwie mit dem Estate, mit den Nachfahren oder im Fall von Bob Dylan mit den noch lebenden Künstlern und deren Einwilligung machen. Ja. Und das Estate von Michael Jackson, das ist seine Mutter, und es sind seine Kinder, die jeweils 30% bekommen aus dem Estate von Michael Jackson, und 40% geht an Charity. Das ist das Estate von Michael Jackson. Seine Brüder und sein, ich glaube, mittlerweile auch verstorbener Vater sind nicht Teil des Estates tatsächlich. Die wären gern Teil des Estates geworden, und du hast ja auch diese Geschichten erzählt, von wie er quasi am offenen Grab steht und von neuen DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen und einem Label spricht.
Das ist Michael Jacksons Vater, der in diesem Film rüberkommt wie ein absolutes Arschloch, wie der absolut härteste Schweinehund überhaupt. Und das ist noch zu gut.
Ja.
Er kommt noch viel zu gut weg. Also Michael Jacksons Arzt hat unter Eid ausgesagt im Prozess um Michael Jacksons Tod, dass Michael Jacksons eigener Vater ihn hat chemisch kastrieren lassen, um seine hohe Stimme zu erhalten. Ich habe keinen Anlass, das anzuzweifeln, weil man sieht seine älteren Brüder, die alle tiefe Bariton.
Es gibt
Stimme haben.
Also man muss sagen, Michael Jacksons Arzt hat es auch ausgesagt, um seine Autobiografie zu verkaufen und ein paar Neuigkeiten für seine Autobiografie zu haben. Da ist auch die Geschichte drin, dass er irgendwann in Indien unterwegs gewesen wäre und eine ältere Frau getroffen hätte, die ärztliche Hilfe gebraucht hätte. Und im Nachhinein hat sich rausgestellt, er hätte also ganz selbstlos Mutter Teresa geholfen. Was ich sagen will, ist, der Mann ist nicht notwendigerweise komplett der Wahrheit verpflichtet.
Aber es hat er unter Eid
und es gibt Mediziner, die sagen, Michael Jackson hätte auch mit künstlicher Befruchtung keine drei Kinder mehr haben können nach einer chemischen Kastration.
Also,
wir
wissen nicht so viel über seine
auf jeden Fall.
Kinder, von wem das jetzt im Einzelnen kam. Und
sein Vater ist so oder so jemand, der ihn grün und blau geschlagen hat, und ob es da auch Formen von sexuellem Missbrauch oder so gegeben hat.
Seine Schwestern, und ob er auch seine Jungs ein bisschen, was auch so das schlimmste Gerücht ist, um voranzukommen in der gnadenlosen Popwelt, dass er seine Jungs auch älteren Plattenfirmenchefs zur Verfügung gestellt hat.
Ja.
Das ein oder andere Mal, das sind Anschuldigungen, die im Raum stehen. Weiß ich jetzt nicht. Was ich weiß, ist, dass Michael Jackson viermal in Niendorf war, bei mir in der Nachbarschaft, und das letzte Mal ist es bekannt geworden. Er war im Jahre 2000 in Hagenbecks Tierpark und hat den Elefanten Mowgli gefüttert.
Ja, er hat beim, es gibt gerade eine neue dreiteilige Dokumentation über Michael Jackson an American Tragedy, die man im BBC iPlayer gucken kann, also in die BBC-Mediathek.
Im ZDF. ZDF gibt es die auch.
Okay, ich hab sie.
Ja, weil du besser bist als wir.
Nein, weil ich.
Ich hab's bei der BBC gekürzt.
Natürlich,
natürlich.
Auf Englisch! Ohne Untertitel. Beziehungsweise ich habe mir extra noch iranische Untertitel, persische Untertitel drunter gemacht, weil ich gerade
in Farsi
habe ich mir, weil ich jetzt
ja, ich verstehe schon,
genau,
ja, und das ist auch toll. Ich mache mir jetzt drüber lustig, aber ich bewundere das sehr.
Ich wusste einfach nicht, dass es auch in der ZDF-Mediathek gibt. Nee. Vielleicht, wie dem auch sei, auf jeden Fall wird da auch seine Hamburg-Zeit bei diesem Millionär, der ihn irgendwie so ein bisschen auch gemanagt hat auf eine Art und Weise. Genau.
Entscheidend für einen Michael Jackson Biografiefilm ist natürlich der Hauptdarsteller. Mehr als bei jedem anderen scheiß Musikbiografiefilm. Ich meine, Joaquin Phoenix sieht wirklich nicht aus wie Johnny Cash, aber Walk the Line ist ein okayer Musikerbiografiefilm. Aber da muss man nicht viel tun. Man muss eine Gitarre halten, D-Dur spielen und irgendwie ernst gucken und so. Und dann ist man überzeugender Johnny Cash. Aber um Michael Jackson darzustellen, brauchst du diese ganzen weltweit bekannten, ikonischen Moves. Und Himmel, Herrgott, und du musst auch noch ziemlich aussehen wie Michael Jackson. Und all das macht der völlig überzeugende Hauptdarsteller Jafar Jackson, der einfach absolut keine Fragen offen lässt. Er sieht aus wie Michael Jackson, nur besser.
Und auch der Jungdarsteller, der den jungen Michael spielt, ist fantastisch in seiner Performance. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut gecastet. Es gibt all die Jackson 5 Hits und dann auch die Hits, die nachgeschobenen Hits, als sie noch The Jacksons waren.
Die Musik ist unglaublich sorgfältig, unglaublich liebevoll behandelt, ausgewählt und performt und dann auch so kleine Touches, zum Beispiel wir sehen kurz Gladys Knight and the Pips, zu dem Zeitpunkt eine Motown-Künstlerin, was viele Leute nicht wissen, sie hatte den Original Nummer 1 Hit mit I Heard It Through the Grapevine, ein Hit, den wir nur von Marvin Gaye kennen hierzulande. Ja. Sie hatte Nummer 1 Hit damit und Marvin Gaye hat den Song remade in einer anderen Version.
Gladys Knight in den Niederlanden gesehen letztes Jahr.
Wie toll.
Und über 80.
Hat sie es gebracht noch?
Ja, noch immer noch eine gute Stimme.
Natürlich, sie ist fucking Gladys Knight, sie bringt es voll. Und dass wir hier so solche kleinen Sachen haben, also wir hören die Originalversion, also die neue Version der Originalversion von The Grape, vor allem ich als Musikfan finde das sehr gut. Und von der Seite gibt es nichts auszusetzen.
Ich sag, was mich bei dem Film gestört hat. Ich hatte von dem Film von Anfang an, und das ist bestimmt auch meine Voreingenommenheit, ein schlechtes Gefühl. Ich habe die ganze Zeit an das gedacht, was ich nicht sehe, was der Film nicht zeigt. Und das ist echt ein Problem, was den Filmgenuss schmälert, beziehungsweise in meinem Fall dann einfach gar nicht möglich gemacht hat, weil sein Vater hat ihm irgendwann mal gesagt, das wird in dieser dreiteiligen Doku deutlich, du hast eine viel zu dicke Nase und du bist viel zu schwarz, wahrscheinlich bist du gar nicht mein Kind, sondern irgendein anderer Nigger, hat der Vater gesagt, hat dich gezeugt.
Also ist der Vater schuld an Michael Jacksons Nase?
Naja, das ist jetzt ein bisschen einfach, aber es gibt ein Interview-Zitat in dieser Dokumentation, in der Michael so erzählt auf jeden Fall. Und hier wird das als eine Pigmentstörung bezeichnet. Ja. Dabei ist sehr deutlich dokumentiert, dass das ein Michael Jacksons expliziter Wunsch gewesen ist. Und er wird auch sehr zu einer
heiligen Figur.
Also der Schwarzen.
Wir sehen dreimal, dass er kranken Kindern hilft.
Ja, das ist
also so wenn er mit Kindern zu tun hat, dann er gibt, er schenkt, er hilft kranken Kindern.
Und
das ist vielleicht zweimal zu viel. Zeigt einmal, dass er kranken Kindern hilft, das reicht mir.
Gerade gibt's wieder fünf Brüder, die alle mit Michael Jackson aufgewachsen sind, die alle von Michael Jackson missbraucht worden sind und sehr präzise, genaue Erzählungen über die Form des Missbrauchs, also wie er mit drei Fingern ihren kleinen Penis masturbiert und dergleichen.
Was meiner Meinung nach für die chemischen Kastrationstheorie spricht, weil die Leute,
weil die Kinder kleine Penisse haben?
Nein, weil die Leute ihm Missbrauch vorwerfen, werfen ihm nicht vor, dass er sie penetriert hätte. Sie werfen ihm vor, dass er sie...
Er hat sie geblasen, sie haben ihn geblasen.
Ja, so. Aber es war kein super aggressiver egal. Auf jeden Fall, ich kann nicht glauben,
monsterhaft,
dass ein halbes Dutzend kleiner Kinder sich irgendwie verabredet und sich verschwört, um Michael Jackson Sachen
Dokumentierte Sachen, dass er Kindern Wein ausgeschenkt hat, dass er sein Schlafgemach in seinem letzten Haus ist so gewesen, dass es einen langen Korridor dahin gibt und es war mit Alarmglocken und Videokameras ausgestattet, sodass er von aus der Entfernung schon gemerkt hat, wenn Leute sich dem Schlafzimmer genähert haben. Es ist alles darauf angelegt worden, ungestört diesen Missbrauch ausüben zu können. Und das ist, er ist einfach auch Täter und es gibt auf jeden Fall eine monströse Seite, auf die dieser Film nicht den Hauch eines Blicks wirft. Weil es
die Party stören würde.
Und weil es, ja.
Ben sagt dazu.
Ich wollte nur sagen, es ist auch wirklich kein Geheimnis, dass Leute, die selber missbraucht wurden, viel missbraucht wurden, oft selber missbrauchen.
Was es nicht entschuldigt, aber.
Überhaupt nicht, aber erklärt.
Auf jeden Fall. Genau.
Und das wird die Party sprengen. Ich würde als Anwalt, als Staatsanwalt des Teufels, würde ich argumentieren, über all diese Vorwürfe gibt es ja diese ZDF-Info-Dokus und die Leute, die in diesen Michael-Jackson-Film gehen, wollen sich die Party nicht stören.
Aber das Problem finde ich, also ich finde dieses ganze Künstler und also Person und Kunst trennen, finde ich nachvollziehbar. Aber wenn man, es gibt ja einfach diesen sehr, sehr starken Überlagerungseffekt in der, ne? Also es gibt, wenn du das Bruno Ganz Hitler-Ding ist so eine Sache, wo Leute einfach Hitler-Zitate und Hitler-Sachen erinnern aus dem Bruno Ganz-Film, weil sie sie da gesehen haben oder irgendwelche, meinetwegen auch irgendwelche reenacteten Guido-Klopp-Dokumentationen.
Das wird auf jeden
Fall Bilder überlagern halt das und damit gerät halt das andere in Vergessenheit und das ist, finde ich schwierig gegenüber den Opfern. Ich sehe, dass die schwarze Community, also zum Beispiel Spike Lee ist ja jemand, der sich extrem stark macht, der diese langen Michael Jackson-Dokumentationen über seine großen, über Thriller, über Bad gedreht hat mit Quincy Jones im Interview und alles, die also versuchen irgendwie den Künstler zu rehabilitieren, weil die schwarze Community in den USA das Gefühl hat, dass schwarze Männer eben dafür geahndet werden, wenn sie sexuelle Straftäter sind und weiße Männer sich eine Insel kaufen und mit ihren Buddies da abhängen. So, wobei der sich auch im Gefängnis umgebracht hat, final aber eben sehr, sehr lange einfach damit durchgekommen ist.
So. Michael Jackson ist auch ziemlich lange damit durchgekommen.
Ist er auch bis heute. Seine State hat sehr, sehr vielen Leuten mittlerweile Abfindungen gezahlt.
Er ist damit durchgekommen. Er ist auch damit durchgekommen, würde ich sagen. Also da ist eine ethnische Gerechtigkeit hergestellt worden.
Ja,
okay. Und mit diesem Film wird er, da gebe ich dir völlig recht, rehabilitiert. Er wird heilig gesprochen. Das ist wirklich eine filmische Heiligsprechung auch des Menschen, Michael Jackson. All die Sachen, die irgendwie schlimm sind in seinem Leben, das ist nicht seine Schuld. Das ist, was der Film sagt. Und hey, er hat dann diese tolle Musik gemacht. Und ja, die Musik ist wirklich toll. Und wenn man das auf einer großen Leinwand sieht und der Soundtrack ist laut, dann sieht man, warum das so unglaublich wirksame, global, mega erfolgreiche Popmusik war. Auch so kleine Aspekte. Zum Beispiel einer der Produzenten kommt, es ist so ziemlich einer der wenigen Schauspieler, die von einem Star gespielt werden, von Miles Teller.
Ja. Yeah.
So ein Anwalt-Manager von Michael Jackson. Der kommt in einem Film, wo er wie der coolste Typ überhaupt.
John Branca, den es auch wirklich gegeben hat als Figur bei Epic, später dann Sony. Genau,
der hat diesen Film mitproduziert und der sorgt also dafür, dass er von diesem super respektierten Schauspieler Miles Teller gespielt wird und dass er rüberkommt wie der allercoolste Typ überhaupt.
Fairerweise muss man sagen, dass Michael Jacksons Manager zu der Zeit, der auch diese Loslösung von dem Vater vorangetrieben hat, ein fetter Typ mit Pferdeschwanz gewesen ist. Ich meine, die Frisur.
Der auch auf dem Bad-In-Cover dargestellt.
Der halt in diesem Film
Ich meine, man muss auch Figuren zusammenlegen und man, ne? Aber es ist schon bezeichnend, dass John Branco, der den Film mitproduziert hat, sich selber gut spielen lässt. Coman Domingo übrigens interessanterweise, der den Vater spielt und die irgendwie auf eine Art und Weise Schauspieler ist, sicherlich anspruchsvollste Rolle hat, also über den Performance-Aspekt hinaus, einfach vom Charakter her, der hat so Pflichtinterviews gehabt in einigen Late-Night-Geschichten und so, um den zu promotion, und hat einfach nicht über den Film gesprochen, hat über alles Mögliche gesprochen, und dann hat so ein, ich glaube, Stephen Colbert dann einfach nur gesagt, ja, Michael ist ein Cinema, bla bla bla. Aber es wurde, der spricht einfach nicht über diesen Film. Janet Jackson, seine Schwester, ist mit dem Film überhaupt nicht involviert, spricht nicht über den Film. Mhm. Also
viele Aspekte aus Michael, also es kommt auch so rüber, als ob Michael und seine Brüder ganz dicke waren, und die historische Tatsache ist, dass Michael Jackson aktiv die Veröffentlichung seiner Brüder sabotiert hat, dass er also Radiosender unter Druck gesetzt hat, dass MTV von seinem Management unter Druck gesetzt wurde, von wegen, wenn ihr das Video von Michael Jacksons Bruder spielt, dann kriegt ihr das neue Michael Jackson Video nicht mehr.
Was aber stimmt.
Und also er hat wirklich versucht, seine Brüder fertig zu machen, finanziell und musikalisch.
Was aber stimmt, ist tatsächlich, dass MTV zu der Zeit eine weiße Rockstation gewesen ist, als Michael Jackson seine ersten Videos dort unterbringt. Also diese Geschichte, dass MTV das erst nicht spielen wollte und dann doch gespielt hat, die ist tatsächlich historisch so ähnlich gewesen. Es gibt in dieser Dokumentation Michael Jackson in American Tragedy eine Szene, wo die in so einem Flughafen-Shuttle-Bus sind, also der exklusiv sie zu einem Jet fährt auf dieser Tour mit den Brüdern The Jacksons, und sie fragen, ob es toll wäre, jetzt wieder eine gemeinsame Tour zu machen. Alle fünf Brüder sitzen also auf dieser Rückbank, und Michael Jackson sieht, wie die Kamera das Bild framed, also was sozusagen die Kadrage ist, und setzt sich dann auf die Lehne dieser Sitzbank und ist, also guckt erst betroffen und ist dann einfach aus dem Bild raus und redet einfach gar nicht. Man sieht, der will da überhaupt gar nicht sein, und der will nichts mehr mit diesen Brüdern zusammen machen und hat keinen Bock mehr auf diese Familie. Wenn man sieht, in dem Film, wie die Tour zustande gekommen ist und welche Geldgier des Vaters dahinter steckt, kann man das auf jeden Fall auch nachvollziehen. Genau, Punkt.
Ja. Also,
das ist wie mit uns. Ich meine, wir sind ja auch nur, weil wir gezwungen werden und weil wir das Geld brauchen.
Von deinem Vater oder von wem?
Wir sind alle die Väter von den jeweils anderen
beiden. Ey, ich würde sagen, das ist irgendwie eine plausible Verschwörungstheorie, die du in den Raum schießt. Die Sache ist halt nur, es gibt nicht so viel Geld bei diesem Podcast. Wir hätten gerne.
Du hast mir auch was anderes versprochen.
Wir machen es wegen der Frau.
Wir hätten gerne potente Sponsoren, aber jetzt haben wir es uns auch mit dem Müller-Konzern schon versaut.
Wir sind die Einzigen, die Produkte pushen und sich gleichzeitig unmöglich machen bei den Firmenoberen.
Ja. Yeah.
Das ist so schade. Aber das sind eben wir. Das sind eure Flimmerfreunde. Ja. Wir hatten eine gute Zeit. Also für unsere Patreons gibt es gleich noch so viel gute Sachen. Mortal Kombat, Super Mario, They Will Kill You, The Furious, Punisher, Last Kill, History of Sound, Good Boy,
Erdbeerschokolade, Vanille, Himbeere.
The Great, eine Serienempfehlung. Und meine Serienempfehlung ist Howard's End. Ich möchte einfach mitmachen. Aber das sind kleine Sachen für unsere großen Freunde, und wir sind glücklich, Zeit miteinander und mit euch zu verbringen. Wir bleiben eure
Flimmerfreunde.
Puh.
Das hat ja geklappt.